Neue Woche, neuer Gedankenflüge-Podcast, aber mal wieder eine Spezialfolge und das mit unserem lieben Kollegen Andreas Seber-Jank. Hallo Andreas.
Hallo Alex.
Andy ist viel in Asien unterwegs, ich ab und an auch und ja, wir tauschen uns halt so ein bisschen über unsere Erfahrungen aus und gucken uns da so ein bisschen an, was läuft da eigentlich vor allem gut und das nicht bei den Fluggesellschaften, sondern auch bei den Flughäfen, beim ÖPNV und was sonst noch alles so dranhängt und was so interessiert. Also viel Spaß dabei.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de.
Laufen wir jetzt auch schon. Und wir laufen heute mal mit dem lieben Kollegen Andreas Seber-Jank.
Hallo Alex.
Ihr, die fleißigen Zuhörer und Zuschauer, die kennen den Andy. Darf ich dich ja auch so nennen?
Ja, eigentlich? Natürlich.
Ist das eigentlich Andy oder Andy? Ist dir das, was ist dir eigentlich lieber?
Ist beides völlig okay.
Okay, dann bleibe ich beim Andy, weil das ist für mich so im Kopf abgespeichert. Aber jedenfalls, die hier schon fleißig zuhören und zuschauen, die kennen den Andy schon. Er war schon zweimal zu Gast.
Zweimal. Und einmal habe ich einen totalen Bockmist gemacht.
Der allererste Podcast, da ging es ja so vor allem um Bahn, ne, wenn ich mich so recht erinnere.
Ja.
Zweiter Podcast war ja dann so dieser Deep Dive zum Frankfurter Terminal 3. Das lassen wir jetzt mal raus, was du da für Hot Takes da so hattest.
Aber was machen wir denn, wenn jetzt, sagen wir mal, diese Skyline auffällt? Davon gehe ich ehrlich gesagt nicht aus. Also People Mover sind zuverlässig. Die können nicht ausfallen. Das sage ich jetzt bewusst.
Ja, sehr unerwartet.
Und ich würde sagen, heute widmen wir uns einem anderen Lieblingsthema von dir. Und ich glaube, wenn man jetzt Asien sagt, dann ist das ein bisschen schwer greifbar.
Ja. Aber ganz ehrlich, also ich neige auch dazu zu sagen Asien. Also wenn wir Asien meinen, Asien, dann meinen wir im heutigen Kontext eher Ostasien, ein bisschen Südostasien. Natürlich ist Asien noch weiter, geht über Mongolia bis Kasachstan und natürlich auch die arabischen Drehkreuze sind in Asien.
So weit gehen wir heute nicht.
Genau, so weit gehen wir nicht. Es geht tatsächlich um das, was wir sozusagen klischee-mäßig als asiatisch einstufen.
Warum sprechen wir heute darüber?
Genau, also ich bin ziemlich häufig in Asien unterwegs. Sieht man vielleicht auch in meiner Kolumne Digital Passenger und wenn ich so ein paar Berichte schreibe. Das liegt ein bisschen daran, dass ich ja eigentlich IT-Journalist bin. Ich habe ja eigentlich mit der Luftfahrt eigentlich nichts zu tun, ursprünglich, sondern bin in die Luftfahrt neu gekommen, weil ich halt über die IT relativ häufig durch die Weltgeschichte geflogen bin. Und in den letzten Jahren oder sagen wir in den letzten 10 Jahren hat sich da relativ viel auch in Asien getan. Also mein jährlicher Besuch auf der Computex Taipei, den versuche ich meistens mit anderen Sachen zu kombinieren. So ein bisschen Urlaub, so ein bisschen Erkundung, manchmal auch andere Messen. Letztes Jahr war ich zum Beispiel auf der Railog Korea, weil Bahn, und habe mir da den neuen Flughafen Express von Seoul angeguckt schon, bevor er in Betrieb ging. Wobei nur ein Waggon dort stand, ne? Also man konnte ihn nicht fahren, soweit. Das wäre schön. Genau, deswegen haben wir jetzt also in dem einen Magazin auch einen Seoul-Bericht drin. Da ist das Ganze mit thematisiert. Also ich gucke relativ intensiv mir die Region an und habe da natürlich auch so meinen Spaß. Ne? Also Computex Taipei ist eine meiner Lieblingsmessen. Man sieht viel an Technik, man sieht viel an Entwicklung. Sowohl in der Luftfahrt als auch im Bahnbereich und das auch in Kombination und die Kombination aus Luftfahrt, Bahn und dann auch noch Technikeinsatz, das macht einfach Spaß. Ja, und ich habe mittlerweile relativ viele Flughäfen gesehen. Es gibt natürlich Länder, wo ich noch nicht war oder zu wenig gesehen habe. Also mir fehlen in China noch viele, viele Flughäfen. Ich kenne Shanghai Pudong, Shanghai Hongqiao, Shenzhen habe ich dieses Jahr das erste Mal den Flughafen erleben können und Hongkong, aber ansonsten fehlt mir auf dem Festland China eigentlich, ja gut, 99% aller Flughäfen.
Das ist halt leider auch ein sehr großes Land.
Ja,
also das war nicht außer Acht lassen.
Die Flughäfen in Peking würde ich mir natürlich auch sehr gerne mal anschauen, aber da muss ich dann auch mal ein bisschen hin und her arbeiten und dieses Mal hatte ich ja die Gelegenheit hin und her zu arbeiten, weil eigentlich wollte ich zur Computex Taipei über Dubai fliegen. Da war die Gelegenheit UITP Transport Congress, also das ist der Nahverkehrskongress der Weltorganisation. Das ist ja aufgrund diverser Vorfälle, kriegerischer Auseinandersetzungen plötzlich gestrichen worden, abgesagt worden. Dann wurden meine Flüge auch noch abgesagt und der Anschlussflug wurde dann auch noch abgesagt, der dann geplant war und dann musste ich halt über Kanada fliegen. War auch nett, weil ich war noch nie in Vancouver.
Hey, Kanada, ich liebe dieses Land, aber dem widmen wir uns heute nicht.
Genau, das war halt nur der eine Weg und dann war ich aber größtenteils dieses Jahr in Asien. Und das ist halt immer so, um den Juni herum bin ich in Asien.
Ja, also bei uns ist im Kalender für jedes Jahr eigentlich so klar, dass, das ist eine Tasse von mir übrigens, die hier
genau, die habe ich mir gerade geklaut, die Taipei 101-Tasse.
Also um das vielleicht zu sagen, ich spreche ein bisschen mit, aber ich habe ja bei weitem nicht die Reiseerfahrung in Asien, so wie du sie hast. Also bei mir ist ja nur Singapur, Malaysia, Taiwan, Korea, Japan. So, das ist das, was ich bis jetzt gesehen habe.
Was jetzt nicht wenig ist, muss man sagen.
Was jetzt an sich nicht wenig ist, aber ich bin ja jetzt auch, ich habe es ja erst vor ein paar Jahren so für mich entdeckt, Asien. Aber genau, bei uns im Kalender steht halt eigentlich immer klar fest, so April, Mai, Juni ist der Andy auf Weltreise. Und normalerweise heißt dann eben wirklich Weltreise, Weltreise. Du wählst dann den Weg einmal so komplett um den Globus rum. Einmal in der Regel, gen Westen, bis du dann irgendwann wieder hier angekommen bist. War in diesem Jahr dann halt ein bisschen schwieriger, obwohl du trotzdem den Weg gen Westen dann doch noch gewählt hast.
Genau, eigentlich dann wollte ich über Kanada. Ja. Hat den Vorteil, also für mich zumindest, ich bin ein bisschen Jetlag-empfindlich und man wacht dann halt ein bisschen früher auf in dem nächsten Land und im übernächsten Land auch ein bisschen früher. Gefühlt spart man einen Tag, objektiv gesehen verliert man, glaube ich, einen Tag. Und wenn man über die Datumslinie rüberreist, dann ist sowieso totales Chaos, weil ja, Hotelbuchungen muss man unheimlich aufpassen, dass man dann nicht das falsche Datum wählt.
Klassiker. Und du hast es ja gesagt, du nimmst ja nicht nur im asiatischen Raum die Messen mit, sondern im üblichen dann auch Messen, die halt auf dem Weg über den Westen halt liegen. Dementsprechend machst du das jetzt hier nicht so, ich wähle den möglichst längsten Weg dahin aus, der möglichst kompliziert ist, sondern du verbindest das dann auch immer mit Arbeit. Und ja, wie lange jetzt warst du dieses Jahr unterwegs, wie lange?
6 oder 7 Wochen.
Ja, ungefähr.
Müsste ich jetzt nachgucken. Moment. Wann war mein erster Flug? Also der letzte Flug war am 10. Juni und der erste Flug war am...
wir sind ungefähr gleich weggeflogen, ne?
22. Ich bin ja Ende April,
ja, genau.
Genau, ja. Ja, ja. Witzigerweise waren wir sogar im selben Land.
Ja, aber nicht in der gleichen Stadt.
Also wir waren beide in Japan, aber total unterschiedlichen, an total unterschiedlichen Orten. Ich glaube, wir sind quer übereinander gereist, geflogen, gefahren mit dem Shinkansen etc. Ja.
Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon? Also ich kenne dich auf jeden Fall hier schon, seitdem ich hier arbeite, so dass du diese Tour immer machst. Dann war natürlich noch Corona.
Ich überlege gerade, meine erste Computex war, glaube ich, 2015 oder 2014. Okay, krass. Seitdem, es gab ein paar Aussetzer, also ich habe das nicht komplett geschafft immer jedes Jahr, aber manchmal war es dann auch anders, dass ich dann irgendwie, ich hatte mal das Fujitsu-Forum besuchen können in Tokio, da war ich gerade in der Nähe und dann fragt man halt, ob man da teilnehmen kann, weil normalerweise europäische Journalisten eher nicht oder nur sehr wenige und dann nur von sehr, sehr großen Magazinen. Sowas, das sind so klassische Mitnahmeeffekte. Wenn ich eh schon in der Ecke bin, dann gucke ich mal, was ich da noch machen kann.
Wie sieht denn so wie sieht die Reiseplanung bei dir aus und wie sieht so im Groben die Reise aus? Also offensichtlich guckst du, wo Messen sind, aber das ist ja nicht der einzige entscheidende Faktor bei dir.
Relativ spontan, also der Abflug und der Abflug ab Deutschland ist fest und der Flug zurück so halb fest. Da ich aber One-Way-Flüge meistens buche, ist das eh so ein bisschen schwierig. Also mein Rückflug war eigentlich bis vor einer Woche vor dem Rückflug nicht klar. Oder 2 Wochen, glaube ich, vorher hatte ich gebucht. Eben auch, weil natürlich da ein paar Sachen kaputt gingen. Aber das ist bei mir tatsächlich die Regel, dass ich nicht ganz genau weiß, wann ich zurückkomme. Und auch wie ich mich innerhalb von Asien bewege, ist dann nur in Teilen fest. Also was ich festmache, sind so bestimmte Flugverbindungen, die sehr teuer werden können. Ich fliege zum Beispiel in Taipei sehr gerne in den Flughafen Songshan ein. Der ist in der Innenstadt. Ist mittlerweile darf man da keine Fotos mehr schießen, weil das ist auch ein Militärflughafen. Das durfte man früher noch. Das macht Spaß, da reinzufliegen, aber die Verbindungen sind wenig. Also du kannst von Seoul Gimpo kannst du reinfliegen und von Tokio Haneda. Und die sind meistens, wenn man die kurzfristig bucht, sehr, sehr teuer. Und der Vorteil ist, wie damals in Tegel, ne? Also eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde und du bist in der Innenstadt oder bist eigentlich de facto in der Innenstadt von dem Flughafen aus. Selbiges gilt für Seoul Gimpo und Tokio Haneda. Shanghai Hongqiao habe ich noch vergessen, das auch noch. Mhm. Die Verbindung habe ich einmal geflogen, aber das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her. Also das sind so die Verbindungen, die ich festsetze. Alles andere setze ich nicht fest. Man kann relativ gut spontan buchen. Ich fliege jetzt nicht Low Cost, deswegen da kann man sicherlich mehr sparen. Aber was die großen Airlines angeht, die Full-Service-Carrier, Netzwerk-Carrier, ne? Die sind preislich normalerweise nicht so schlimm, wenn man die kurzfristig bucht oder sagen wir mal 3-4 Wochen vorher. Und das heißt, das buche ich dann meistens erst. Meine Hotels setze ich auch meistens alle auf flexible Buchung, was selten einen Nachteil hat.
Das mache ich persönlich tatsächlich auch am liebsten, einfach damit ich auch einfach so ein paar Ausgaben ein bisschen schieben kann. So beim Hotel ist das, bietet sich das halt einfach an, weil so eine Flexrate meistens irgendwie nur so 10, 20 Euro teurer ist die Nacht.
Ja.
Da finde ich, das ist ein Preis, den man gerne zahlt. Jetzt sagtest du so, dass du einige Flüge oder generell einige Transportmöglichkeiten dann eben eher auch spontan buchst. Ist das was regional bedingt ist oder ist das eigentlich was, wo du jetzt so einfach deine Erfahrung weltweit aufgebaut hast und dir sagst, ach, da kann ich eigentlich entspannt sein und spontan buchen?
Das ist, glaube ich, die Erfahrung. Also ich bin tatsächlich sehr entspannt in Asien. Also in den USA wäre ich nicht so entspannt. Mhm. Und dasselbe in Europa wagen, da würde ich dann auf den Zug wahrscheinlich steigen, weil so Kurzstrecke, Mittelstrecke kann in, also von und nach Deutschland echt sehr teuer werden. Ja. Das ist doch sehr unangenehm. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Währung einfach jetzt zum Beispiel gerade in Japan sehr schwach ist. Das darf man dabei auch immer nicht vergessen, dass für die Japaner ist das natürlich nicht günstig, was für uns günstig ist, sondern es liegt an einer sehr schwachen Währung aktuell. Also man kann da sehr gut Hotels buchen, essen. Der Shinkansen ist schon ein bisschen teurer. Das ist ganz witzig, weil der Shinkansen in der Regel teurer ist als die Flugverbindung, was schwer zu erklären ist, ja, irgendwie aus unserer Sicht. Ne?
Also ganz genau. Wahrscheinlich ist es einfach so dieser leichte Vorteil nicht zum Flughafen, all das, ne? Dass man auch da vielleicht wieder den Aufpreis gerne für zahlt. Ich muss auch sagen, als ich in Japan unterwegs war, wollte ich auch unbedingt den Shinkansen fahren, war schwer für mich zu rechtfertigen, den Shinkansen auch zu buchen, obwohl es in der Luft einige andere interessante Optionen gab, die auch noch günstiger waren.
Ja, vielleicht ist ja auch, also ich meine, der Shinkansen fährt im 5-Minuten-Takt und der wird, ja, also jetzt der Tokaido Shinkansen Richtung Osaka, da fahren die Züge teilweise im 5-Minuten-Takt ab, ja, oder beziehungsweise 3, 8 Minuten, das ist ein bisschen komplizierter mit den Zugreihenfolgen da. Das sind Sachen, das sind Dinge, die wir hier gar nicht kennen. Also naja, wenn hier ein ICE im 5-Minuten-Takt abfahren würde, das ginge signaltechnisch, ja, gar nicht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich habe es jetzt nicht verifiziert, ja, aber ich kenne kein Kopfbahnhof, wo alle 5 Minuten. Ich bin jetzt lieber vorsichtig, insbesondere nach meinem Frankfurt.
Ja, keine Hottakes mehr hier. Nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Aber zwischen zwei Städten, ich glaube, das höchste der Gefühle ist der Halbstundentakt zwischen Hamburg und Berlin.
Ja.
Und lehne ich mir jetzt aus dem Fenster, ich glaube, man kommt mindestens alle 15 Minuten von Tokio nach Osaka. Dazwischen sind noch ein paar Züge, die nur kürzer fahren und auch so ein bisschen S-Bahn spielen praktisch oder Regionalbahn, weil sie halt an jeder Gießkanne, wie man so schön sagt, halten. Aber das Angebot wird halt sehr, sehr stark angenommen. Die Nachfrage ist da. Ja. Es sind natürlich auch viele Pendler sicherlich dabei. Und dann müssen die halt keine Low-Cost-Preise machen, ne? Dann funktioniert das auch alles. Und das ist halt unglaublich zuverlässig.
Ja.
Zuverlässig. Ich würde sagen, zuverlässiger als der Luftverkehr, der in Japan, würde ich sagen, jetzt auch doch recht zuverlässig ist. Aber ich hatte jetzt ein paar Verspätungen erlebt, aber auch mit dem Shinkansen, muss man dazu sagen. Also ich hatte einen Shinkansen, der hat sich um 3 Minuten verspätet. Nach deutscher Statistik wäre das keine Verspätung. Und der zweite Shinkansen, das war ein Kodama, das ist also der Gießkannen-Shinkansen. Der hatte sogar 7 Minuten sich verspätet. Der musste aber 2 von den schnellen Shinkansen vorlassen. Also was wir in Deutschland kennen, wenn man in einer S-Bahn sitzt im Raum Hannover oder Frankfurt und dann wird ein ICE vorgelassen, das gibt's da auch. Nur dass das halt im Shinkansen-Netz passiert. Und dann aber mein Zug, sobald der zweite Zug durch war, 60 Sekunden gewartet, hat er sofort losgelegt und konnte hinterher fahren. Also in Deutschland wartet man da in der Regel länger. Ja, also auch da gibt es Verspätungen. Im Luftverkehr gibt es auch Verspätungen. Wird aber alles ein bisschen anders gehandhabt. Und
ich habe es tatsächlich auch auf der Liste für heute. Wenn wir schon einfach dabei sind, dann lass uns da kurz drüber sprechen. Das war ja Ich glaube, das war dein erster Artikel, ne? Als du jetzt von der diesjährigen Reise nach Hause kamst, war der erste Digipax, den du geschrieben hast zu dieser ANA-Verspätung. Wenn ich mich,
ich
oder?
Ich glaube nicht der erste.
Nee, das war noch Japan, dieser kleine Flughafen.
Kumamoto habe ich davor gemacht.
Das war der erste, stimmt. Okay, sorry, das war dein zweiter Artikel, Digipax. Wo es darum ging, dass du ja erläutert hast, wie ANA mit so einer Verspätung umgegangen ist. Denn man muss sagen, die Verspätung an sich war jetzt gar nicht krass.
40 Minuten waren es.
Sie hatte nur halt Auswirkungen auf deine Anschlussreise, weil wenn man nach Tokio reinfliegt und schon abends um 11 Uhr wieder ankommt, dann wird es schwierig noch zu seinem Hotel oder zu sich nach Hause zu kommen, genau, weil da der Bahnverkehr einfach schon eingestellt
ist. Das gilt aber für viele Länder Ostasiens, Südostasiens, dass es keinen echten Bahnverkehr mal um Mitternacht gibt. Also je nachdem, normalerweise bis Mitternacht geht es noch, aber der letzte Zug da an dem Tag war, glaube ich, 0.06 Uhr und zwar beide, also da sind ja unterschiedliche Fahrzeuge, die da fahren, also eine Monorail und eine klassische Eisenbahn und beide um 0.06 Uhr, wo ich mir dann denke, könnt ihr euch nicht ein bisschen absprechen, aber es sind halt Konkurrenten. Ne? Und ich glaube, um 0.06 Uhr kam mein Koffer an und durch die 40 Minuten Verspätung ist natürlich das alles so ein bisschen schief gegangen. Information war eigentlich ganz gut, als dann die Verspätung klar war, aber eigentlich hätten sie mich auch schon vorher informieren können. Das war jetzt die Essenz, weil normalerweise kriegt man ja mit, wenn das Flugzeug irgendwie, die Verspätung war in Okinawa schon am Morgen.
Da hat es da mitgeschleppt den ganzen Tag.
Hat es den ganzen Tag über mitgeschleppt, das war ein Dreamliner. Also ich vermute jetzt, da wird auch kein Ersatz Dreamliner in Tokio gewesen sein, den man zuschicken kann, mit einer Ersatzcrew auch noch. Von daher ist es nachvollziehbar, aber man hätte theoretisch vorher sagen können, als man schon wusste, es ist okay, alle die von Sapporo nach Tokio wollen und das möchten, bucht euch auf einen früheren Flug um, weil auch die Flüge, also zwischen Sapporo und Tokio ist unheimlich viel Flugverkehr. Ich war echt überrascht, wie viel. Also der Dreamliner, in dem ich saß, der war ziemlich leer. Das fand ich ein bisschen überraschend, warum setzt man dann Dreamliner ein? Aber das wird wahrscheinlich in einer Woche oder
anders. Ja, oder bist du wahrscheinlich einfach nach Hause geflogen werden, auch wieder zu sich nach Tokio.
Kann natürlich sein, dass er die Leute nach Sapporo reingebracht hat. Ja. Also das ist, fand ich relativ spannend, das zu sehen. Aber das Spannendste daran war ja dass ich noch, während ich im Flughafen auf mein Flugzeug gewartet habe und versucht habe, so ein bisschen zu erkunden. Leider ist die Luftseite von Sapporo nicht so spannend. Kam dann halt eine SMS rein oder ja, eine Kurznachricht per SMS, so, ich will ja präzise bleiben. Hier ist das Entschädigungsformular schon mal zur Vorbereitung.
Ja, aber jetzt nicht, weil man eine 40 Minuten Verspätung hatte.
Einfach um schon mal sich vorzubereiten, weil ich habe dann tatsächlich eine Taxirechnung eingereicht, weil es war ein bisschen komplizierter, dann da wegzukommen oder sagen wir so, ich bin dann ja immer neugierig. Und natürlich hätte ich mich sofort in eine Taxi setzen können, aber ich habe dann geguckt, was gibt's denn doch noch an Busverbindungen, weil in Google Maps und in Apple Maps siehst du nicht alle Verbindungen. Und im Nachhinein habe ich auch festgestellt, mein Hotel hätte um 0.30 Uhr tatsächlich noch einen Shuttle gehabt, das wusste ich aber nicht. Und die sind natürlich nicht planmäßig irgendwo eingetragen und ich hätte auf die Hotel-Webseite raufgehen können und dann gucken können und daran denke ich dann doch nicht. Also habe ich mir zwei Terminals angeguckt und bin dann später vom Terminal 3 mit einer Taxi gefahren. Für 2000 Yen oder ungefähr 11 Euro und das habe ich dann auch eingereicht am nächsten Tag und ich, also innerhalb von 2 Wochen habe ich das Geld dann auch zurückbekommen, auf ein deutsches Konto wohlgemerkt. Ne? Also die haben sich da überhaupt keine Probleme damit gehabt und das, also ich finde, das war schnell genug.
Ja,
da kann man das ich habe jetzt aber auch nicht die Vergleiche, also ich hatte mal irgendwann eine Hotelrechnung eingereicht bei einer europäischen Fluggesellschaft und eine Taxirechnung, wie lange das gedauert hat, weiß ich nicht mehr. Aber allgemein so Entschädigungen, so Flugverspätung und so, da habe ich mal das Gefühl, die arbeiten mit einer waagerten Taktik, damit man aufgibt. Und es ist ja auch so, ich habe noch ein paar Flüge bei KLM, die ich eigentlich vorbringen müsste. Und das wurde dann erstmal alles abgelehnt. Und nach meinem Verständnis ist das nicht okay. Und allein die Vorstellung, mich jetzt damit zu beschäftigen, ist so. Aber das ist eine gute Strategie. Und die Japaner haben diese Strategie offensichtlich nicht. Sondern die sehen dann den Kunden im Fokus und sagen, ja, wenn du jetzt Taxirechnung hast, weil wir uns verspätet haben, natürlich geben wir das Geld zurück. Das war ein niedriges Limit, was anderes. Ich glaube, 15.000 Yen war das Limit, was man einreichen hätte können. Also es ist jetzt nicht so wie in Europa.
Also ungefähr so
85 Euro würde ich sagen. Ob das reicht, um einen mit einer Taxe bis nach Tokio Innenstadt zu bringen, weiß ich nicht. Oder ob man ein Hotel, also eine Hotelübernachtung kriegt man damit eigentlich hin. Ja, also so in die Nähe. Ja gut, Tokio ist teuer, muss man dazu
zumindest
sagen.
Zumindest, wenn man außerhalb bleibt, ja.
Ja, wobei es gibt ja auch diese Cabins und so, also dann kannst du in der Kapsel übernachten oder so und das kannst du wahrscheinlich auch einreichen. Das hätte ich tatsächlich alles irgendwie mal ausprobieren können. Mhm. Und dann bleibst du halt am Flughafen Tokio in der Nähe, bist günstig und am nächsten Tag fährst du dann ganz normal rein mit dem Nahverkehr. Ja, fand ich aber insgesamt sehr, sehr angenehm. Es ist auch so, man fühlt sich da als Fluggast gleich ganz anders, ne? Also man fühlt sich ein bisschen in die Arme genommen. Die wissen, dass es einem da gerade nicht so, also mir ist das egal, ganz ehrlich. Ich bin solche Sachen gewöhnt durch das häufige Fliegen. Es passiert halt einfach.
Ja, richtig.
Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, das ist jetzt irgendwie ein älterer Mensch, der selten fliegt und wird dann so nochmal unterstützt, natürlich. Per SMS und so, aber gut, da ist eine etwas stärker technisierte Gesellschaft. Das heißt, auch das müsste da besser funktionieren. Das hat schon was. Das ist der Grund, warum man da, glaube ich, auch einfach ANA bucht oder JAL. Und das ist, würde ich jetzt vermuten, der Unterschied zwischen den Billigfluggesellschaften und den Full-Service-Carriern, die es dann auch einfach wert sind.
Wobei es mich mal interessieren würde, wieso die japanischen Low-Coster da so abschneiden würden. Also gibt ja da so eine Peach und so, ne? Ob die da
Zip Air.
Ob die da großartig anders auftreten würden oder ob das halt auch so halt die grundsätzliche Einstellung ist. Wäre spannend. Also wenn ihr da Erfahrung habt, lasst es uns gerne mal wissen in den Kommentaren. Aber grundsätzlich, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Quintessenz oder das ist ja zumindest das, was man ja auch gerne so als Gefühl mitnimmt. So wenn man in den ganzen Raum da unterwegs ist. Da ist schon der Serviceanspruch ein komplett anderer.
Ja, ja, das ist, das finde ich gerade in Japan immer sehr spannend, das ist in anderen Ländern der Region auch nicht so anders, aber wenn die halt sagen, Boarding um 13.30 Uhr, dann meinen die 13.30 Uhr und nicht 13.50 Uhr, wie es in Deutschland oft der Fall ist. Ich habe auch schon erlebt, also doch in einem Fall sogar bei mir, da kam mir dann jemand vom Gate-Personal entgegengerannt und hat gefragt, ob ich diesen Flug nehmen wollte. Und dann meinte ich ja. Und dann hat sie halt das sozusagen, dann hat sie mich halt zurückbegleitet. Und manchmal habe ich schon bei anderen gesehen, dass sie dann anfangen, die Koffer von den etwas älteren Fluggästen abzunehmen, um dann schnell die noch ins Gate zu kriegen, damit der Flieger noch rechtzeitig abfliegen kann. Solche Sachen passieren in Japan relativ häufig, dass die Leute durchs Terminal rennen, um ihre Fluggäste einzusammeln, die aus welchen Gründen auch immer verspätet sind. Also manchmal ist es ja wirklich nicht eigene Schuld, sondern so ein Anschlussflug oder so. Und das sind Sachen, die weiß ich nicht, ob die unvorstellbar sind hier, aber ich sehe das selten oder gar nicht. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, dass mir jemand entgegengerannt ist in Europa, damit ich das Geld noch erwische.
Also bestimmt wird es die Fälle geben, aber auch ich habe da jetzt ehrlich gesagt, mir würde jetzt auch kein Beispiel aus meiner eigenen Reiseerfahrung irgendwie einfallen, wo ich mal sowas erlebt hätte.
Und das ist auch noch was auch noch interessant ist, weil ich komme ja da sozusagen als Ausländer an. Ich bin ja kein Japaner und die helfen einem auch. Also das Buchungssystem in Japan, die haben da zwei unterschiedliche Systeme. Man kriegt auch nicht immer diese Standard-Bordkarten, sondern also manchmal gibt es auch viereckige.
Das sieht aus wie ein Busticket manchmal.
Ja, genau. Wobei ich das dieses Jahr nicht erlebt habe zwischen Sapporo und Tokio.
Ich hatte es auf meinem Flug von Osaka nach Okinawa.
Ah, okay. Dann haben sie das also nicht eingestellt, sondern in dem Falle war es dann in dem Standard. Man hat dann andere Buchungscode, dann ist manchmal ganz kompliziert, um sich dann einzuchecken, was dann in den Apps nicht so super erklärt wird. Aber das Personal vor Ort hilft einem dann wirklich gut. Das habe ich oft erlebt, wenn ich sozusagen überhaupt keine Ahnung habe, wie ich mich jetzt eigentlich einchecken soll und wie das oder jenes funktioniert. Kein Problem. Ja. Hilfsbereitschaft ohne Ende. Und die Probleme sind gelöst. Ja. Also bei den Apps muss man fragen.
Ja, auch manchmal die Webseiten schon. Sind auch manchmal, also die sind wirklich aus der Hölle manchmal.
Es ist aber ein starker Unterschied. Ne? Also China Eastern, finde ich, ist eine der schlimmsten, was die App und die Webseite angeht. Und wenn du da also ich buche ja manchmal über einen Reisedienstleister und dann kannst du dich nicht einchecken, weil du über einen Reisedienstleister gebucht hast. Aber jetzt, also die großen Airlines, JAL, Korean Air ist mittlerweile relativ gut mit seiner App. Ja. China Airlines ist ziemlich gut, hat auch eine ganz gute App. EVA auch. ANA ist ein bisschen konfus.
Kann ich nicht.
Aber das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass die Japaner einen etwas technischeren Blick haben. Die sind das einfach gewöhnt, dass sie mit Informationen zugeballert werden. Also wenn man sich einen Fahrplan dort anguckt, von irgendwelchen Zügen und so, da muss man schon ein bisschen überlegen. Und die sind das halt einfach alle gewöhnt, dass es komplexer sein kann oder muss oder wie auch immer. Und dann ist das im Sinne der Zielgruppe, glaube ich, in Ordnung. Aber so manche Webs, ich glaube, JAL war lange, ich bin jetzt lange nicht mehr mit denen geflogen, aber deren App war manchmal nur in Japanisch erreichbar.
Ja, ja. Und dann hast du deinen Buchungscode, das war bei mir so, und willst deine Buchung aufrufen, hast alles eingegeben, sich da irgendwie durchgekämpft, ach nee, das ist für einen Inlandsflug, da müssen sie die andere Seite nehmen.
Ja, genau.
Danke für die Info.
Das ist eine ganz andere Struktur, die dann auch in der App umgesetzt wird und die wir nicht kennen. Das ist ja das Problem. Ne? Also bei uns ist meines Wissens nach egal, ob ich einen Inlandsflug oder einen internationalen Flug habe. Das ist derselbe Prozess.
Ja.
Und klar, wenn ich jetzt Coach der Airline, das geht immer mal wieder schief. Ja, aber dass es schief geht innerhalb der eigenen Airline, ist, ich würde sagen, ungewöhnlich hier.
Ja.
Aber das ist auch, also in Europa gibt es ja so viele Fluggesellschaften und so viele Erfahrungen, um das alles irgendwie abzufliegen. Das ist eigentlich nicht möglich. Und selbst wenn man beruflich fliegt oder irgendwie am Wochenende dahin fliegt und da, dann hat man ja immer nur eine Strecke und da fehlt einem dann auch der allgemeine Überblick. Das finde ich immer, das ist immer ein bisschen schwierig. Also alles, was wir hier so sagen, also sowohl deine Erfahrung als auch meine Erfahrung, es sind eigentlich immer nur Stichproben. Und diese Stichproben, die sind halt weit entfernt von einem repräsentativen Ergebnis. Aber ein Gefühl kann man daraus ableiten und das Gefühl ist, bei asiatischen Full-Service-Carriern wird man echt gut behandelt.
Das ist ein sehr guter Punkt, den du da auch nochmal aufwirfst. Ich komme ja auch aus dieser ganzen YouTube-Schiene, ne? Hab ja jetzt ja auch schon.
Ach,
ja,
YouTuber ist das Schlimmste.
Bevor ich hier schon gearbeitet habe, habe ich ja schon meinen YouTube-Kanal hier mit zwei Freunden unterhalten, wo wir auch so Flugberichte und so ge-YouTubed haben. Und das ist ja, also war und ist ja ein Trend, das auch einfach so zu machen. Und da gibt es ja viele große YouTuber mittlerweile, die da ein Millionenpublikum erreichen. Und die ja dann gerne auch immer die große Keule dann gleich auf die ganze Erde entschwingen, wo ich mir auch, also das kann nicht der Anspruch sein. Also das ist ja offensichtlich zum Clickbaiten ist das ideal, aber du kannst doch nicht ernsthaft der Meinung sein, dass du von einem Flug halt auf eine ganze Fluggesellschaft ableiten kannst.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Das ist so ein bisschen wie, was natürlich, also wenn man das erste Mal, also sieht man ja häufig, die Leute sind das erste Mal irgendwo im asiatischen Land, vor allen Dingen in China oder Japan. Und hast du bei Instagram häufig solche Videos, Japan lebt im Jahr 2050, ja, ja. China lebt im Jahr 2050. Oh Mann, da denke ich mir noch. sie sind da weiter, aber es gibt halt auch noch eine andere Seite. Und das ist gerade in solchen Ländern, es ist komplexer, muss man dazu ganz einfach sagen. Es sieht immer schön aus und es ist dann alles glitzern. Das ist so, wenn man das erste Mal in Japan geht, denn natürlich will man Tokio sehen, natürlich will man Osaka sehen, man möchte Kyoto sehen, man möchte nach Nara die Rehe sich anschauen. Aber drumrum ist noch viel mehr.
Ja.
Und drumrum ist dann diese Welt nicht mehr ganz so, ich würde nicht sagen heil, weil es ist der Service-Gedanke und so, das ist global und so. Aber der technisierte Teil, ja, man kommt überall klar. Das ist eine klassische ist, es gibt ja dieses Bezahlsystem in Japan, Suica oder Pasmo oder allgemein genannt IC-Karten. Und immer, wenn man ein Video sieht, mit Suica kann man überall bezahlen, dann denke ich mir, nee, das stimmt einfach nicht. Ja, geh mal nach Okinawa, dann hast du die Okika. Die Okika kannst du nicht in Tokio benutzen und die Suica kannst du nur bedingt in Okinawa benutzen. Also es ist besser geworden, muss man dazu sagen. Aber man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu sehr pauschalisiert. Weil wenn man nur die eine Flugverbindung kennt, dann kennt man halt einfach wirklich nur die eine Flugverbindung.
Ja.
Ja, es ist, ich versuche, wenn ich in Japan bin, also ich bin in Kobe gelandet, Osaka, Itami habe ich schon Landungen gehabt, Sapporo, über Nagoya bin ich ein paar Mal geflogen, anstatt über Tokio. Ich versuche da ein bisschen mehr Breite reinzubringen und dann auch die Erfahrung, da habe ich tatsächlich Spaß dran. Das ist, weiß ich nicht, berufsbedingt, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das jeder machen würde. Also auch mein Flug war in Kumamoto. Ja, wer kommt denn auf die Idee, von Kumamoto nach Seoul zu fliegen? Ja,
aber war eine tolle Geschichte.
Also, ja, aber
nie von gehört und dann denkst, ach, aber interessant, wie das da so läuft. Ja.
Völlig anderer Flughafen. Allein die Idee, JR, die japanische Eisenbahngesellschaft, die betreibt einen Taxi-Shuttle vom Bahnhof zum Flughafen. Und das ist kostenlos. Ja. Und das war dann ja der erste Bericht da hatte ich dann ja auch geschrieben. Die Einsatzplanung, spontan andere Taxen hinherzuholen, weil eigentlich steht da alle 30 Minuten eine Großraumtaxe oder so, war glaube ich in dem Fahrplan. Aber das ist kein Fahrplan, sondern je nachdem, was da gerade ankommt. Mhm. Wenn die Schlange groß ist, dann kommt der Taxifahrer vorne und ruft Verstärkung und sagt, wir brauchen hier jetzt noch ein paar mal Leute, weil es sind zu viele Leute am Bahnhof. Ja. Und dann kam halt auch die nächste Großraumtaxe. Definitiv nicht nach 30 Minuten, sondern nach, ich glaube, eine Viertelstunde war das. Und dazwischen waren noch zwei Kleintaxen.
Ja.
Ganz andere Welt. Und wenn ich jetzt natürlich der klassische YouTuber Tokio-Frankfurt fliegen und nicht Kumamoto Seoul. Aber solche Kleinstrecken, die zeigen einem ziemlich gut, dass es halt nicht nur diese Referenzstrecken sind, diese großen, das, wo alles gut funktioniert, sondern es sind auch durchaus die kleinen Sachen.
Absolut.
Und das finde ich so, fand ich so faszinierend. Das ist, ich bin auch in Nagasaki eingeflogen. Der Flughafen ist total weit weg von Nagasaki. Und da ist es nicht ganz so einfach gewesen, weil ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten herauszufinden, welchen Bus ich da nehmen muss. Und ich wollte eigentlich zu der Shinkansen-Station fahren, habe dann aber den Bus zu der normalen Station genommen und dann war ich erstmal ein bisschen verwirrt und war dann mal froh, dass da noch ein Zug fährt. Aber da merkt man dann, wenn man nicht in den Touristengegenden ist, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Dann hilft es einem schon, ein bisschen Erfahrung zu haben mit Japan, damit man solche Sachen erkennen kann. Aber der allgemeine Gedanke, dass das da alles relativ gut läuft, das würde ich jetzt schon sagen, dass man das einigermaßen pauschal sagen kann. Ja. Low-Cost-Carrier ausgenommen. Ich habe keine Ahnung von Low-Cost-Carriern in Südostasien bis auf, was war das? Was ist mir geflogen letztes Jahr? Batik Air, ne?
Echt? Bist du?
Ja. Aber okay. da bin ich, weil das.
Aber die Airline ist ja offensichtlich gerade auch wirklich auf dem absteigenden Ast. So, also, du liest und hörst ja nur negative Berichte über diese Airline.
Echt?
Gerade, ja.
Oh, okay.
Da läuft es irgendwie wohl drunter drüber.
Oh, okay. Letztes Jahr die waren super billig und da dachte ich mir, dann gönne ich mir mal von Bangkok den Flughafen Don
Mueang. Der da so südlich von Pattaya ist.
Gönne ich mir mal die Business Class für 150 Euro. One Way war das, glaube ich, irgendwie. Total billig und war auch nett. Und vor allen Dingen neuer Flughafen, ne? Ich will ja neue Flughäfen sein. ja, das ist die einzige Erfahrung, die ich, glaube ich,
Ich bin auch schon mal Scoot geflogen.
Aber das
war in Ordnung.
War in Ordnung, genau.
Also es geklappt.
Die Wasserflaschensituation finde ich von Scoot ein bisschen unterirdisch.
Was war die Wasserflaschensituation?
Ist das 2 Jahre her? Also du hast ja in Singapur hast ja das Problem, dass die Sicherheitskontrolle vor dem Gate ist.
Ja.
So, und dann darfst du kein Wasser reinnehmen. Mhm. Und dann gibt's, und Scoot hat ja keinen Wasserservice in dem Sinne, sondern musst dafür bezahlen. Und ich bin geizig. Sehe das nicht ein. Und die haben eine Station, wo man Wasser auffüllen kann. Und wenn du so einen Dreamliner hast, der befüllt wird mit ganz vielen Leuten, die ein günstiges Ticket gekauft haben, dann stellen die sich da natürlich an und versuchen, ihre Wasserflaschen voll zu machen. Ich bin am Ende, habe ich dann tatsächlich mir Wasser gekauft, weil es ging halt nicht anders. Ne? Aber das ist, also man kann in Asien, und ich weiß jetzt nicht, ob es gut dafür als repräsentatives Beispiel gut ist, auch mitkriegen, wie Service aber bewusst nicht so toll ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so wie diverse Full-Service-Carrier hier, die experimentieren mit gewissen Sachen, die man nicht mehr geben möchte. Sondern da weiß man entscheidet sich fürs Scoot, dann weiß man, was man kriegt.
Ja.
Man entscheidet sich vermutlich für Peach Air und weiß, dass man einfach weniger kriegt als jetzt bei einer ANA oder Korean Air, was ich faszinierend fand, von Kumamoto nach Seoul gab es Essen. Und das ist ja nur ein 1,5-Stunden-Flug und so. Und das Essen war echt lecker. Ne? China Airlines hat auch Essen in der Regel auf seinen Mittelstreckenflügen. Was ich ein bisschen interessant fand, ANA zwischen Sapporo und Tokio, war nur Getränkeservice. Aber da habe ich ganz normal.
Das war auf den Okinawa-Flug ja auch so. Ja. Und das ist ja schon länger.
Es gab halt Cola, das ist okay, ne? Aber es gibt halt kein Essen.
Und Rinderbrühe.
Ach, das habe ich, das gab's bei mir nicht.
Da hing so ein Bild am Card bei JAL geflogen. Also vier Getränke drauf, und Cola, Wasser und ein Saft, und so ein Signature-Saft und Brühe, Rinderbrühe. Ah ja, okay, spannend. Kann man machen.
Weißt du nicht, vielleicht nimmt man ja Nudelpakete mit und tunkt die da
rein. Ja, das kann natürlich sein. Boah, das wäre natürlich wieder schlau dann, ne?
Ja, das habe ich mal gemacht, als ich Hunger hatte, und dann hatte ich Würstchen in meinem Rucksack, also noch eingepackt. Und die Deutsche Bahn macht das in den Lounges ja auch. Die hat ja eine Gemüsebrühe und eine Rinderbrühe. Ah, ah. Da habe ich mir die Brühe gemacht und da habe ich die Würste da reingepackt, weil die eh zu heiß ist. Also im Sommer kann ich nicht mit, weiß ich nicht, wie heiß die Brühe ist. Und habe die Würstchen dann da reingemacht und sozusagen gekocht. ja gut, weiß man nicht. Aber man kann ja bei asiatischen Airlines durchaus, was man bei uns ja vielleicht irgendwie als ja billige Nudelverpackung hergenommen wird. Nee, also in den Instant-Nudeln oder Ramen oder jetzt kann ich das aussprechen. Ramyeon.
Koreanischer.
Genau. Ist da völlig normal. Also ich hatte jetzt auch die bewusst geguckt, dass ich in die Business Class Lounge von Korean Air komme.
Die mit der
Nudelbar. Ja. Und dann hast du da so eine riesige Wand mit Nudeln. Die sind aber alle nur zum Display. Und dann musst du zum Automaten gehen, klickst dann da, welche Nudelpackung du haben möchtest, kriegst die, hast dann da so Nudelkochstation. Die kannte ich bis dato nicht, aber mittlerweile habe ich rausgefunden, in Südkorea, beziehungsweise ich glaube auch in Japan, so Nudelkochstationen sind in Convenience Stores ziemlich normal.
Ja.
Es ist einfach Teil des Lebens da. Ja. Das ist kein billiges Essen, mit dem man da abgefertigt wird, sondern das ist das, was die Erwartungshaltung ist. Und das merkt man dann halt, du bist in einer schicken Lounge und kannst dir da deine Instant-Nudeln machen. Und das ist halt toll.
Ja, dann hast du ja noch so Toppings, die du extra so drauf machen kannst. So ein bisschen frischeres Zeugs ist. Und ja, genau, das ist es. Also es ist halt nicht jetzt irgendwie nur so ein Billigessen, sondern es wird dann halt auch geil aufgepimpt. So, ich weiß nicht, hast du das so in deiner Jugend, hast du so Tiefkühlpizza gekauft und die auch nochmal so geil aufgepimpt und denen da so noch extra Käse und so drauf gemacht hast? Und so ist das dann mit den Rahmen.
Ja, also ich kenne das tatsächlich, dass ich da, also ich bin ja mit Instant Mee, Super Mee aufgewachsen. Das sind die indonesischen Instant Nudeln. Die kennt man hier in Deutschland eigentlich auch. Also jeder gute Asialaden hat die. Und dann nimmst du die Nudeln und die Packung nimmst du als Basis und schmeißt allen möglichen Kram da rein. Ja. Ja, das ist völlig normal für mich.
Ja.
Das. Es ist nicht dasselbe wie das klassische Sandwich von KLM.
Ey, aber immerhin gibt's da noch was.
Ja.
Ich sehe ja, du hast ja auch ein bisschen was mitgebracht, ne?
Ach so.
Willst du mal ein bisschen was verteilen?
Da, ja, genau.
Ach, also haben für alle, die dir zuhören, Andy hat Süßigkeiten aus Japan? Ja, das ist japanisch,
Das ist Japan, ja. Kanro ist Japan. Das ist eines meiner Hobbys ist neben Flughafen und Eisenbahn auch die Süßigkeiten in Japan oder überhaupt in Südostasien, Ostasien, alle durchzutesten. Mein Koffer war voll.
Ich wollte sagen, dürfen wir das Bildchen mal einblenden von deinem Koffer, den du jetzt zuletzt nach Hause gebracht hast? Da war nämlich ein Koffer komplett voll mit Süßigkeiten.
Ist ja auch öffentlich gepostet, also auf meinem Instagram-Kanal. Das kannst du gerne einblenden. Das, was da in dem Bild zu sehen sein wird, was ihr dann hoffentlich jetzt sehen werdet, das ist grob die Hälfte dessen, was ich hätte mitnehmen können. Und es sind nur Gummitiere. Ich habe die ganzen Schokoladensachen und Hardcandy und was es noch alles gibt, das schafft man gar nicht. Also da brauchst du echt Wochen. Also erstens sind die sehr, sehr regional unterschiedlich. Die hier sind jetzt beide kriegt man die überall. Du wolltest ja welche haben.
Ich würde gerne mal probieren wollen. Deswegen nehme ich doch den Podcast hier heute auf überhaupt mit dir.
Premium, das sind irgendwelche Apfelgummitiere. Ich zuerst?
Ja.
Die habe ich auch noch nicht. Oh, die sind sogar sauer. Die habe ich auch noch nicht probiert.
Oh, lecker.
Also das Aroma ist meistens sehr stark bei diesen Sachen.
Das Saure passt auch gut dazu.
Mhm.
Und eine gute Konsistenz.
Und auch da, es gibt da so einen gewissen Konkurrenzkampf. zwischen diesen ganzen Süßigkeitenkonzernen einfach immer das Beste zu liefern. Und du findest jedes Jahr irgendwas Neues, oder? Wir können auch andersrum sehen. Ich verpasse jedes Jahr irgendwas, was ich nicht gesehen habe oder was regional sehr, sehr spannend ist. In Nagasaki habe ich vor letztes Jahr zum Beispiel Gelee, sehr leckeres Gelee gefunden. Von dem, ich kenne nur einen Laden, der die hat. Aber jetzt leider nicht hier. Und ich bin dieses Jahr auch wieder hingefahren. Das ist in Omura. Und die hat mich wiedererkannt. Weil ich halt das letzte Jahr gefragt habe, ob sie das haben. Und ich hatte halt im Hotel das bekommen. Und die haben, dann habe ich die ausgefragt. Und auch da wieder eine japanische Selbstverständlichkeit. Einfach zu versuchen, was geht. Ja, sie hat mir dann also versucht, mit einem relativ gebrochenen Englisch zu erklären, wo man diese Süßigkeiten kaufen kann und dass man sie halt nicht in einem Supermarkt kaufen kann, sondern in einem Laden, der anderthalb Stunden entfernt ist mit dem Nahverkehr. Und das dann auch mit der Umschrift und so weiter, weil sie dann teilweise nicht wusste, wie sie von dem Englischen in das Japanische umschreiben und dann zu suchen und so weiter. Und das hat dann aber alles funktioniert. So 10 Minuten haben wir sicherlich gequatscht, um das hinzukriegen. Und dann bin ich ja hingegangen und dann habe ich die Süßigkeiten da nicht gefunden. Hat dann auch ein Foto gezeigt und so. Auch da konnte eigentlich keiner so richtig Englisch. Aber natürlich wurde sofort die App rausgeholt, ne? Und natürlich wurde versucht, was geht. Und dann haben die mir da Süßigkeiten und der Laden, oh, da waren so viele andere Süßigkeiten, die ich sonst woanders auch noch nicht gefunden habe. Also auch von großen Firmen wie Kanro, Meiji oder Nobel heißt die. Ich glaube, die habe ich vorher noch nicht auf dem Radar gehabt. Und wir schweifen ab. Aber ja, da habe ich halt groß eingekauft und bin dieses Jahr wieder hingegangen und habe wieder groß eingekauft. Ich glaube, irgendwie für 30 Euro Süßigkeiten gekauft. und das war spannend, dass sie mich wiedererkannt hat.
Ja, also wir halten fest, manche fahren gerne ins Ausland, um generell zu shoppen. Andy fährt gerne ins Ausland, um Süßigkeiten einzukaufen. Ich fahre gerne ins Ausland, um Fastfood-Restaurants auszutesten. Das ist mein Lieblingsding.
Japanisches Fastfood ist auch fantastisch und auch südkoreanisch und taiwanesisch.
Von daher, also für mich immer die beste Art, so ein Land kennenzulernen.
Ja, es ist tatsächlich, also was ich auch sehr gerne mache, und das liegt so ein bisschen, glaube ich, an meinem gescheiterten Soziologiestudium, wo man ja lernt zu beobachten. Mhm. Eine der ersten Sachen, die ich mache, wenn ich im neuen Land bin, ich gucke mir die Einkaufszentren an. Mhm. Weil dann hast du sofort einen Überblick, wie eigentlich die lokale Bevölkerung tickt, was sie kauft, was sie mag, wo die Unterschiede sind. Natürlich, wenn ich jetzt durch so eine Gasse mit vielen kleinen Geschäften sehe ich das natürlich auch alles, aber ich finde tatsächlich auch diese Sachen, um einfach mitzukriegen und gerade Einkaufszentren in Japan, die sind ja immer, also an Flughäfen sind ja teilweise auch gigantische Einkaufszentren angeschlossen und das macht man einfach so und die Bahnhöfe sowieso, ne? Also bei den Bahngesellschaften wichtiger Einkommensteil ist tatsächlich die Vermietung oder der Verkauf von Waren an den Einkaufszentren, die auf den Bahnhöfen rum sind und dann und in Hotels und was auch immer. Also da lockt man mit der Bahn die Leute an, um Geld auszugeben. Das ist ein unterschiedlicher Ansatz zu uns.
Paradebeispiel, was mir dazu einfällt und es passt jetzt auch zum nächsten Themenkomplex, nämlich du hast ja schon gesagt, also bist ja eigentlich gar nicht so in dieser Airliner-Branche, bist ja eigentlich gar nicht so ursprünglich drin gewesen, sondern kommst ja eigentlich über IT und dann Bahn, dann bist du ja zu Airliners gekommen und hier befasst du dich ja eben auch nicht nur mit den Fluggesellschaften, sondern wenn man deine verschiedenen Kolumnen und Serien hier so kennt, die du hier so schreibst, dann geht es natürlich auch um Infrastruktur an den Flughäfen generell, aber auch die Flughäfen selbst, geht dann um die ÖPNV-Anbindung auch. Aber wenn wir schon beim Thema Flughafen sind und du das ja auch sagst, so mit Einkaufszentren, die da angeschlossen sind oder auch generell, wenn man noch vielleicht noch ein Stückchen weiter dann denkt, dann ist für mich als Singapur Changi so das Paradebeispiel dafür, wie man so einen Flughafen so gestalten kann, dass es nicht mehr nur ein Flughafen ist.
Ne? Ja. Also der ist ja eine Destination für sich selbst. Da hatte ich auch, das war das letztes Jahr,
als ich Changi besucht habe, da
hatte ich dann den Chef vom Crown Plaza auch ein bisschen interviewt. Dass es sauteuer ist, muss man dazu sagen. Da habe ich meine Punkte eingesetzt. Aber es auch. Erstaunlich viele Menschen gibt, die dort einfach auch aus Singapur Urlaub machen. Mhm. Also nicht so viele, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, was der Unterschied, also der durchschnittliche, was waren das, 1,2 Nächte, die in der Flughast in der Regel bleibt, aber es gibt halt auch einfach Leute, die ein paar Tage da bleiben. Und ich habe das ja auch so gemacht, ich bin glaube ich 3 Tage in Changi geblieben. Natürlich war mein Hauptziel Changi, aber von da an die Stadt reinzumachen. Ja, na, Singapur ist, wenn man bedenkt, wie der aufgebaut ist, der Flughafen, das ist ja eigentlich totales Patchwork. Also ein Terminal sieht anders aus als das andere Terminal. Und ich weiß, ich bin in den 90er Jahren noch da durchgeflogen. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Teppichinfrastruktur. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Flughäfen es gibt, die so einen schönen weichen Teppich haben und der offensichtlich sich in den letzten 30 Jahren nicht geändert hat. Also der wird natürlich ausgetauscht worden sein. Ja. Aber das Gefühl ist immer noch dasselbe wie in den 90ern. Ja, also Chunky ist schon, weiß ich nicht, ob es da einen besseren Flug hat. Also er kriegt ja auch ständig Preise, wobei ich von diesen Preisen nicht so viel halte. Aber mir fällt jetzt kein Flughafen ein, der besser ist.
Es gibt viele Flughäfen, die wirklich wahnsinnig gut sind. Oder sagen wir mal jetzt nicht so viele Flughäfen, es gibt einige Flughäfen. Also ich finde Incheon ist auch ein richtig schöner Flughafen. Schön,
ja. Aber der ist ein bisschen kälter, ne?
Ja, also dem fehlt aber Wärme. Sie haben es trotzdem, finde ich, ganz, ganz schön gemacht und es ist gut aufgebaut, es ist gut strukturiert, mal davon abgesehen, wenn du zwischen den Terminals transferieren willst, dann hast du ein bisschen eine Arschkarte gezogen, weil du da ewig unterwegs bist, weil du einmal ums ganze Gelände rumfahren musst.
15 Minuten mit dem Zug. Ja,
mit dem Zug.
Ja.
Achso, na gut, ich habe den Bus genommen.
Ja,
aber der ist wahrscheinlich schneller als der Zug, weil die fahren ja wie die, ne?
Ja, der Zug müsste schneller sein. Ich glaube, ich habe einmal tatsächlich das Terminal Shuttle benutzt. Das ist kostenlos. Ja, mit dem Zug fährt.
Ja, der Bus fährt auch da gratis, ja.
Ja, mit dem Zug bezahlst du, glaube ich, 1200 Won und das sind so irgendwie 60 Cent, aber das ist. Der fährt auch nicht so oft, aber das sollte schneller sein, weil die Bahn, die fährt zwar auch einmal draußen rum, aber der Bus muss ja auch noch weiter raus, über die ganzen, die Runways rüber. Also, das ist, ich weiß gar nicht, ob es eine Verbindung zwischen, also eine luftseitige Verbindung zwischen den Terminals gibt.
Ich glaube nicht. Nee. Du musst raus.
Ja, gibt ja auch keinen Sinn, warum man da umsteigen sollte, glaube ich. Das ist übrigens lustig.
Naja, das ist jetzt vielleicht noch mit dem Asiana-Fusion. Die sind ja jetzt schon zum Korean Terminal rumgezogen, aber natürlich, wenn du noch Starlines-Anbindung hast, jetzt aktuell noch, dann hast du das Problem. Gerade, weil die sind schon umgezogen.
Okay. Na, was ich auch faszinierend fand, das war, glaube ich, letztes Jahr, da bin ich von Busan über Seoul weitergeflogen. Und der Flug Busan nach Seoul war bereits Immigration. Also ich musste ausreisen in Busan, um nach Seoul zu fliegen. dieser Flug war also einfach nur für Umsteiger tatsächlich da, ne? Also es ist ja sowieso so, auch in Deutschland. Die Flüge, die nach Frankfurt oder München gehen, sind ja hauptsächlich Umsteiger. Ganz wenig Originärverkehr, insbesondere nach München, weil der ist so weit weg von der Stadt, dass sich das eigentlich nicht lohnt. Und da war es halt ein Flug, der tatsächlich grundsätzlich nur für Umsteiger gedacht war. Ich weiß gar nicht, ob ich da theoretisch hätte ausreisen können. Also, dass ich den Flug überhaupt hätte buchen können, nur nach Seoul zu kommen. Das wollte ich tatsächlich irgendwann nochmal rausfinden. Aber ich glaube, dafür gibt es dann die Flüge von Busan nach Gimpo in den Innenstadtflughafen, weil man da in der Regel nicht umsteigt.
Incheon ist für mich so ein Beispiel für einen guten Flughafen. Doha hat mir auch echt gut gefallen, muss ich sagen.
Das ist jetzt im größeren Asien. Ja, Doha kenne ich, klar. Der hat einen tollen People Mover, weil das ist nämlich eine Seilbahn, also beziehungsweise fährt die auf Schienen? Ich glaube, ich fährt auf Schienen. Aber wird von einem Seil gezogen und das ist ein System von Doppelmayr. Das ist ein österreichischer Bahnanbieter. Also auf so ein Kram gucke ich tatsächlich.
Also ich bin jetzt ausgestiegen gerade.
Ja, ja, aber Bahnsysteme in Flughäfen sind teilweise auch immer sehr, sehr spannend. Also gibt es echt wahnwitzige Techniken, die da eingesetzt werden. Das ist, wo man sich denkt, warum? Dann sind wir dann auch schon wieder bei meiner Frankfurt-Sache.
Kuala Lumpur finde ich ist ganz nett. Ist ganz gut geworden. Bangkok bin ich jetzt gespannt. Fliege jetzt zum ersten Mal dieses Jahr hin. Zum Hauptflughafen, also BKK.
Ja.
Weil der ist zumindest sehr optisch, ist er ja schon sehr ikonisch, dieses Terminalgebäude.
Ja, aber der hat, ich würde sagen, das gilt aber für Kuala Lumpur, der hat so einen Südostasien-Charme. Mhm. Also es ist alles ein bisschen dunkler. Ich würde jetzt nicht sagen, also der ist ein super Zustand, aber die Art und Weise, wie der innen ausgestattet ist, ist sehr unterschiedlich zu Taiwan, Japan und so weiter, wo alles hell ist und alles noch stärker glitzert und so weiter. Das ist bei den südostasiatischen Flughäfen, die ich kenne, nicht ganz so der Fall. Mhm. Also die sind, ich weiß nicht, praktischer, weniger darauf ausgelegt, unheimlich teure Sachen zu verkaufen.
Ja.
Und das ist ja jetzt hier gerade so, wenn du willst, also Incheon, der neue Terminal.
Da rennst du in die Boutiquen erstmal rein.
Der Zentralbereich, wo dann auch die ganzen K-Pop-Stars durchlaufen und dann ihre super teuren Taschen kaufen, nehme ich mal an. Da ist ja eine Kette nach der anderen, die extrem hochpreisig ist und da ist schon, also da gibt es noch, das ist glaube ich so ein krasser Unterschied zwischen Ostasien und Südostasien, das ist einfach noch ein bisschen anders. Und ich würde auch sagen, Changi fühlt sich eher südostasiatisch an.
Ja, definitiv.
Als ostasiatisch.
Aber also wenn du da durch die Passkontrolle durchkommst, dann hast du zwar den großen Duty-Free, aber sonst rennst du halt in die Fresstempel rein.
Stimmt, das Essen ist nochmal, also es ist ja ohnehin schon wichtig in diesen Ländern, aber es ist da nochmal, auch Bangkok fällt mir gerade ein, also wenn du da bist, da gibt es einen Bereich, der von den Touristen eher nicht erkannt wird, aber wo halt auch viele, viele Lokale essen und die essen dann zu einem ganz normalen Preis unten, man muss irgendwie so eine Flat-Fee bezahlen und dann wirklich man am Ende noch Geld, glaube ich, zurück, je nachdem, wie viel man ausgegeben hat. Das ist... Unten links, ich weiß nicht mehr genau. Ich
das mal noch raus, bevor ich dahin fliege.
Ja, also es ist faszinierend. Da kannst du halt essen, also daran merkst du auch, dass das Essen ganz gut ist, weil die ganzen Locals da essen. Ne? Also das hast du aber jetzt zum Beispiel, Taipei Taoyuan hat auch so einen Fresstempel, der ein bisschen weiter unten ist, der auch nicht so hochtrabig ist oder so, sondern einfach ganz normales Essen. Und das auch gut.
Ja.
Also natürlich sind dann da auch Fastfood-Ketten zu sehen und so, aber ja, da, ich glaube, da ist so die Grenze. Ich müsste gerade überlegen, wie das in Hongkong ist. Da war ich ja jetzt auch gerade. Ich habe mir das Terminal 2 angeguckt. Mhm. Inspiration, wie man Terminal 2 machen könnte.
Also wenn ihr den Podcast hört, dann ist der Artikel wahrscheinlich schon draußen.
Ich habe noch nicht angefangen.
Hast du ein paar Wochen noch Zeit?
Nee, ihr wollt es tatsächlich diese Woche damit anfangen. Das ist, glaube ich, der nächste Digital Passenger. Oder der nächste vergangene Digital Passenger. Ja, Hongkong. Ach doch, Hongkong. Hongkong hat ja Jollibee. Und Jollibee ist eine philippinische Fastfood-Kette, die ich persönlich liebe. Es gibt in Mailand gibt es auch eine Filiale. Ich weiß
nicht. Nein, echt?
Doch, ja, da ziemlich nah am Mailänder
Dom. Okay, ich bin nächstes Wochenende in Mailand.
Wenn du da hingehst, der Laden ist normalerweise brechend voll. Und geil, vor allen Dingen mit asiatischen Touristen. Weil es ist natürlich, das habe ich ja letztens auch mit jemandem aus China gesprochen, die in Nürnberg ausgestellt und einen gefragt, habt ihr denn Nürnberger Würstchen gegessen? Und nein, die sind zum chinesischen Restaurant gegangen. Weil es natürlich ist das schwierig und das ist ja für uns auch. Ja. Also ich neige manchmal auch dazu, einfach zu McDonald's zu gehen, weil auch wenn ich asiatische Wurzeln habe, es gibt gewisse Sachen, die esse ich nicht, weil ich damit einfach nicht sozialisiert wurde. Und das ist, man muss sich daran gewöhnen. Also es ist dann einfach schwierig, Füße zu essen oder so. Genauso wie es für viele aus Asien nicht so einfach ist, ein Mettbrötchen zu essen, was ich liebe. Mettbrötchen mit Zwiebeln und so, das ist halt, ja, das findet man da nicht. Genauso wie Schwarzbrot. Schwarzbrot ist auch ganz schwierig in Asien zu finden. Also es gibt dann immer so Situationen und wenn ich dann im Hotel plötzlich Schwarzbrot sehe und das war nicht mal ein teures Hotel, wo ich war. Das war ich weiß nicht, ich glaube in Crown Plaza. Da hatten die in dem Hotel in der Frühstücksbar Schwarzbrot. Das habe ich natürlich sofort gekrault, weil das ist so selten da. Aber Jollibee Filiale in Hongkong, in dem Terminal 2 hinten, also das Terminal 2 muss man dazu sagen, ist immer noch relativ leer. Es ist
jetzt noch sehr neu, ne?
Ist noch sehr neu. Oder beziehungsweise vor 3 Wochen, wo ich da war, sowieso, ich weiß nicht, ob jetzt noch mehr Fluggesellschaften umgezogen sind. Aber die Jollibee-Filiale war voll. Ich habe auch ein Foto gemacht, aber in Asien macht man ja normalerweise keine Fotos mit Gesichtern. Das heißt, das wird nicht publiziert werden. Oder wenn, dann werde ich wahrscheinlich die ganzen Gesichter alle einmal unscharf machen. Das macht man halt so. Ich war wirklich fasziniert. Also ich war auf zwei Arten fasziniert. Erstens, dass es eine Jollibee war, weil ich hatte nämlich, ich bin von Shenzhen reingefahren mit dem Hochgeschwindigkeitszug und hatte schon mir auf den Plan genommen, da gibt's doch da Central, da gibt's doch da die Jollibee-Filiale und ich habe gerade echt Bock auf Jollibee. Und dann habe ich das aber zeitlich nicht geschafft und dann habe ich was anderes gegessen. Und dann bin ich bitte. In Terminal 2, weil ich hatte dann doch noch Zeit. Und
dann siehst du das.
Gucke ich mir Terminal 2 an und bin dann auch tatsächlich in Terminal 2 auf die Luftseite gewechselt. Das war ein bisschen problematisch, weil die nicht darauf vorbereitet waren, dass Leute von Terminal 1 und Terminal 2 wechseln. Aber es ging. Und guck dann herum, dann überall diese LED-Wände. Kannst du, weißt du, das Foto habe ich ja schon gepostet, kannst du vielleicht auch jetzt reinsetzen. Sieht unheimlich geil aus, ganz ehrlich. Also ich als Techniker, der halt sich mit Display-Techniken aussetzt, ich mich, ja, Angeber. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Und wirklich, wirklich schön eingesetzt und auch so, wo ich, weiß nicht, vielleicht machen sie da mal irgendwann noch Werbung drauf oder so, aber sie haben halt auch Animationen gemacht von Delfinen, die da durch das Terminal schwimmen und solche Sachen. Das ist also Wahnsinn. Das Terminal hat mich technisch echt beeindruckt. Dabei muss man noch bedenken, dass das eigentlich ein altes Terminal ist. Das haben die halt eigentlich nur renoviert. So, und wir haben ja in Deutschland ein Terminal 2, was auch renoviert werden muss. Vielleicht sollten sie mal ein bisschen schauen, weil man kann echt viel machen mit einem alten Gebäude, ohne dass man merkt, dass das ein altes Gebäude ist. Ich hoffe, es ist ein altes Gebäude gewesen. Aber meines Wissens nach wurde es nur modernisiert.
Ja, sicherlich. Ich glaube ja.
Ja.
Also ich bin mir da auch relativ sicher, dass T2 da auch nur erneuert wurde. Ja.
Ich habe es jetzt nicht sauber recherchiert, ne? Also es ist jetzt ein bisschen spontan.
Du hast ja schon gerade auch nochmal dann gesagt, so, also wenn du denn da so in so Flughafen kommst, dann guckst du dir halt ja auch da besonders die Technik an. So, also interessierst dich ja auch so für die ganze Biometrie, E-Gates und sowas alles, ne? Also
ja,
von Einreise Auge, ne? Bis Boarding, all das. Da ist der ganze Raum Asien auch schon deutlich weiter eigentlich als hier.
Ja, definitiv. Also ich hatte auch schon Situationen, in denen ich biometrisches Boarding hatte, ohne dass ich mich vorher registriert hatte, bin ich mir ziemlich sicher.
Was?
Das ist einfach schon drin gewesen. Ja. Ne? Also wahrscheinlich bei der Passkontrolle oder so irgendwie, dann haben die das genommen. Ich hatte mal ein Gespräch mit der SITA in Bangkok, da hatten sie auch erzählt, wie lange sie die Daten vorspeichern. Und dass da ist es halt so, dass das nicht alles miteinander verbunden ist. Kommt sehr aufs Land an. Ich gucke da immer ein bisschen komisch drauf, weil Biometrie ist immer schwierig. Wenn ich eine Kreditkarte verliere, dann ersetze ich die und kriege eine neue Nummer. Wenn ich mein Gesicht verliere über einen Angriff, dann habe ich vielleicht ein Problem. Gerade jetzt in der modernen Zeit. Oder mein Fingerabdruck, gut, den kann man ja theoretisch mittlerweile auch einfach abfotografieren. Das geht alles. Gibt es ja auch andere Techniken, dass man sagt, okay, man scannt die Venen. Das ist vor allen Dingen eine Technik, die Fujitsu sehr weit gebracht hat. Es gibt sogar Notebooks mit Venenscannern. Ich habe eins. Das hat den Vorteil, dass man sich abfotografieren kann, oder es ist zumindest sehr, sehr viel schwerer. Aber so Sachen wie Gesicht, das ist halt ein öffentliches, ich kann ja nicht ständig mit einer Maske rumlaufen oder so. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite hat man natürlich tatsächlich Komfortfunktionen, ne? Und wenn die dann sowieso die Daten erheben für die Einreise, ist ja mittlerweile echt üblich, dass Fingerabdrücke abgesammelt werden und so. Ich weiß auch noch nicht so recht, was ich von dem Entry-Exit-System hier in Deutschland Europa halten soll. Oder in Europa, ja. Vor allen Dingen im Vergleich zu EasyPass ATP für die Ausländer, die häufiger hierher reisen. Ich gucke mir das an, technisch, habe aber immer so ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil ich da bis dann meine IT-Seele drin, die sich denkt, ob wir nicht doch ein bisschen zu viele Daten sammeln. Und Datensparsamkeit ist eigentlich an der IT wichtig. Und das ist aber auch sehr vom Land abhängig. Mhm. Ne? Und wie sehr die Gesellschaft damit klarkommt. Aber ja, das ist da ziemlich weit verbreitet. Also selbst Gates sind mit solchen Sachen, aber das habe ich auch schon, ich glaube schon in Deutschland schon gesehen.
Ne? Ja, aber die gibt es hier am BER, die gibt es am in Frankfurt. Ich sehe ja niemanden, die nutzen.
Ja, da ist natürlich eine Hürde drin. Aber das liegt dann auch, also wenn der Prozess des Enrollings sozusagen, also der Anmeldung, zu kompliziert ist. Also ich kann mich erinnern, ich habe Starlines Biometrie hatte ich mir ausprobiert. Das funktionierte gar nicht. Die haben da einen Piloten ausgerollt, der nicht funktionierte. Und da habe ich irgendwann später auch nochmal am Flughafen Frankfurt da ein bisschen das Personal gefragt. Ja, es ist normal, dass das nicht funktioniert. Wo ich mir denke,
ja, gut,
warum?
Dann lassen wir das so, ja.
Ist ja okay, das zu testen, aber bitte nicht in Produktiveinsatz bringen, wenn man weiß, dass es im Prinzip nicht funktioniert. Ja. Und das ist dann ein Unterschied in Asien, wo die Dinge einfach plötzlich funktionieren. Ja, ist nicht immer so der Fall. Also Korea hatte ja das auch eine Einreisegenehmigung, ein ETA-Verfahren, das haben die ausgesetzt, zumindest für deutsche Pässe. aber auch viele andere, weil das ein Desaster war. Und sich auch die Tourismusindustrie beschwert hat, weil das halt einfach den Tourismus beschädigt hat, ja, weil das System so langsam war. Also ich kenne keine langsamere asiatische Webseite als die KIDA-Webseite. Ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist echt krass. Also wenn man sich da anmelden musste vor ein paar Jahren, da sage ich mir, das kann ja nicht wahr sein. Also da erwarte ich was ganz anderes. Also es ist nicht alles. Wir sind im Jahr 2050. Manchmal geht es auch richtig schief und da wird dann sicherlich jemand kein gutes Gefühl haben, weil wer auch immer das verantwortet hat, der wird sicherlich eins auf den Deckel bekommen
haben. Als ich das erste Mal nach Singapur geflogen bin, das war ja auch mein erstes asiatisches Land überhaupt, war ich davon beeindruckt, wie einfach diese Einreise da funktionierte.
Du einfach Pass
rein. Hast deinen Pass reingelegt, es wurde einmal kurz abgescannt, so muss es sein, und du bist in einer Minute durch gewesen.
Ja.
Es war für mich nicht im Kopf zu bekommen, wie eine Einreise so einfach hier funktionieren kann. Bin ja USA gewohnt, so das, also der Kindheit schon immer hingeflogen und so. Und wenn du das vergleichst, was? Hä?
Ganz anders.
Wie?
Na, Singapur sowieso, da musst du ja nicht mal als Deutscher deinen Pass registrieren. Also ja. In Taiwan zum Beispiel, da kannst du als Deutscher und ich glaube als Italiener, das sind die einzigen europäischen, da kannst du deinen Pass vorher registrieren. Allerdings tatsächlich schon vor der Einreise, das ist sehr geil. Ja. Also wenn du den Stand findest, gib deinen Pass ab, dauert 2 Minuten und dann kannst du die E-Gates benutzen. Das ist da ziemlich verbreitet. In Korea ist mein Pass auch registriert. Das geht mittlerweile auch auf der Luftseite vor der Einreise. Das ist neu oder zumindest war es, habe ich es letztes Jahr noch nicht gesehen. Auch dann kommst du einfach durch die E-Gates. Das ist manchmal ein bisschen lustig, weil ich reise ja dann über Flughäfen ein, die nicht gewöhnlich sind, wo die normalerweise keine Touristen sehen oder Geschäftsreisen. Also ich bin in Busan über die Fähre eingereist und meinte, ich kann das E-Gate da hinten benutzen. Ich bin der Einzige, der es benutzt wird tatsächlich. Und er hat mir dann erstmal nicht geglaubt und meinte, nee, mein Pass ist registriert. Er hat dann so ein bisschen gesagt, das funktioniert schon. Und dann bin ich durch und habe ich nochmal zurückgeguckt und dann hat er auch so gelächelt und so, fand das irgendwie, das war wahrscheinlich für ihn der erste Nicht-Koreaner, der dieses E-Gate benutzen konnte am Fährhafen von Busan oder auch Taipei, Zhongshan ist ja auch eher, kommen die Gäste ja aus Südkorea und nicht irgendwie mit einem deutschen Pass irgendwie, der registriert was. Funktioniert hervorragend. Kann man auch in Japan machen, aber das ist ein bisschen komplizierter, habe ich immer noch nicht gemacht. Ist ganz witzig, da muss man nämlich vorweisen, oder zumindest beim letzten Mal, als ich recherchiert hatte, muss man vorweisen, dass man eine American Express Platinum hat. Ja, also sie wollen eine hochgradige Kreditkarte haben, damit sie wissen, dass du so einfach einreisen kannst. So und ich meine, die ist zwar teuer, die Kreditkarte, aber ist jetzt eigentlich kein Hinweis darauf, dass man genug Geld hat. Nee. Ja, weil mit den ganzen Meilensachen und so lohnt sich das ja manchmal auch einfach so. Ja, aber die ganzen E-Gates, Biometrie, vor allen Dingen Gesichtsbiometrie sehe ich relativ häufig. Und wenn es genutzt wird, funktioniert es auch, ja. So im Unterschied zu Starlines Biometrie, was mein bisher einziges Erlebnis in Europa, glaube ich, ist. Mhm. Und das natürlich, das ist genau das Problem. Das ist das erste Erlebnis. Die Leute merken, es funktioniert nicht. Damit ist die Technik verbrannt. Erstmal für viele Menschen. Ja. Und das ist ein Ansatz, den man möglichst vermeiden sollte. Ja. Sauber testen und dann langsam einführen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass an der Stelle, wo es eingeführt wird, auch genug Personal ist, damit es im Zweifelsfall reagieren kann und vielleicht dann auch einfach abschalten, bis man das Problem gelöst hat und nicht irgendwie monatelang weiter betreiben mit einem bekannten Problem. Ja, dann wird das mit der Biometrie nichts. Und ich bin da nicht ganz so unglücklich mit, weil wenn man schon den Einstieg nicht so richtig hingekriegt hat, ist es vielleicht ganz gut, dass wir es noch nicht vernünftig umgesetzt haben. Weil dann mache ich mir nämlich auch andere Sorgen. Wenn man nämlich an der einen Stelle nicht vernünftig programmiert, dann programmiert man vielleicht an der anderen Stelle auch nicht richtig.
So ist es. vielleicht so, um den letzten Punkt auch so in dieser ganzen Passenger Journey, die wir hier auch irgendwie so gerade so ein bisschen abarbeiten, zu nehmen. Und du warst ja jetzt in Hongkong und ich habe ja auf der ITB da auch ein Interview mit Cathay Pacific geführt, wo es ja unter anderem auch diese Fähranbindung da ging. Die hast du aber wahrscheinlich nicht genutzt, oder?
Nee, ich habe immer überlegt. Ja. Also ich war ja am Flughafen Shenzhen direkt in einem Hotel und ich hätte theoretisch das Hotel direkt die Fähre nehmen können. Ich habe mich dann aber interessiert, in Shenzhen Bay oder Shenzhen North ein Hotel zu nehmen, um mir noch ein bisschen mehr anzugucken. Und ich habe dann nebenbei auch noch so einen Hersteller von Taschen besucht. weil sie es gerade anbot oder beziehungsweise die hatten gerade Zeit und ich hatte auch gerade Zeit und hatte Lust drauf. Technik-Themen, alles verbinden mit irgendwie, wie es geht. Und dann bot es sich für mich nicht mehr an, aber dafür hatte ich dann ihre Gelegenheit mit der High-Speed-Rail nach Hongkong. Aber ja, theoretisch ist das auch, also man müsste eigentlich länger bleiben. Ich würde gerne einfach Sachen mal hin und her ausprobieren. Ja. Also ich habe halt auch immer nur, da sind wir dann wieder bei den Stichproben, auch innerhalb eines Flughafens. Ich kann immer nur einen Weg ausprobieren. Ich kann ja nicht hin und her fliegen.
Ja.
Ja, dafür fehlt die Zeit, dafür müsste man tatsächlich dort wohnen und das wird auch kein YouTuber hinkriegen. Also alleine die Verbindung zum Flughafen Hongkong, wenn man die alle austesten will, der ist ja bestimmt 2 Wochen beschäftigt, was da alles an Möglichkeiten existiert.
Aber ich finde, das ist ja auch so, also sicherlich ist das auch an vielen anderen Flughäfen der ganzen Welt so, aber ich finde, auch wenn man so sich den ÖPNV anguckt, der wird an so Flughäfen in Asien auch nochmal irgendwie ganz anders gedacht. Also da gibt es jetzt nicht die eine gute Bahnverbindung hin und das muss schon reichen, sondern also da gibt es schon wirklich viele, viele Möglichkeiten, um möglichst einfach zum Flughafen zu kommen.
Ja, du hast Alternativen. Also du kannst das Klassische, und das finde ich ja faszinierend, bei uns ist der Bus ja eher das nachrangige Verkehrsmittel. Dort gibt es Airport-Limousinen und das ist das, was die Leute benutzen, wenn sie ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen. Ja. Dann gibt es die Expresszüge und dann gibt es den Nahverkehr. Und ich habe jetzt noch nicht so viele Airport-Limousinen ausprobiert. Ich glaube, ich habe das mal in Narita nach Tokio ausprobiert einmal. Seoul habe ich auch immer gemacht. Es gab einen In-Town-Check-In, den hat man leider abgeschafft. Da konntest du an der Bushaltestelle deine Koffer schon abgeben und dann mit dem Bus zum Flughafen Seoul Incheon fliegen.
Ja, ja, der so schnell wie der fährt, fliegt er.
Ja, das war kein irrer Fahrer im Unterschied zu meinem Erlebnis, das gerade in dem Artikel mit dem Seoul Incheon ist. Ja, der ist wie der Henker gefahren. Aber es hat mir Spaß
meiner
gemacht.
Auch. Aber das war nicht der einzige Busfahrer, der in Seoul wie der Henker gefahren ist.
Also nur um das zu verdeutlichen, es gibt in Seoul für die Autobahn Tollgates, also
Mautstellen.
Mautstellen, genau so heißt das. Und da fährt man mit Tempo 30 durch. Und ich saß halt vorne und konnte die ganze Zeit auf den Tacho gucken und vergnügte mich dabei. Der ist mit Tempo 65 durch das Gate gefahren. Dann gab es eine Autobahnabfahrt oder besser gesagt so ein Autobahnkreuz, Tempo 50, er fährt mit 100 rein, mit einem riesigen Bus. Das
war ein klassischer Reisebus, ja.
Klassischer Reise, das fahrerische Können von diesen Leuten ist natürlich, also sowieso, immer ja auch in Deutschland, Überlandbusfahrer, die fahren so dicht an der Kante lang, ja, die haben es einfach drauf, was Fahrtechniken angeht. Aber wenn man dann keinen Spaß dran hat, dann fühlt man sich da, glaube ich, nicht so wohl.
Also wir waren auf jeden Fall der schnellste Fortbewegungsmittel auf der Autobahn. Und wenn du da nicht aufpasst, wo du aussteigen musst, dann ist auch deine Bushaltestelle schon wieder überfahren worden.
Ja, genau
das auch. Wenn du das Glück hast, dass du das noch rechtzeitig gemerkt hast und der anhält, dann sprintet der aber auch in einem Affentempo da raus, schmeißt die Koffer aus dem Kofferraum, dann bist du noch nicht mal aus dem Bus raus, da steigt er schon wieder ein und will weiterfahren.
Ja. Also ich bin ja in Seoul um 22, 23 Uhr irgendwie angekommen. Der Fahrplan hatte nicht die Reserven, als dass er sich an die Regeln hätte halten können. Also das ist dort normal.
Ja,
ist faszinierend. Aber ja, also Airport-Busse sind allgemein eher der komfortabel, weil hat man in der Regel, oder was heißt in der Regel, die ich kenne, haben eine 2-1-Sitz-Konfiguration. Ja. Man kann also auch alleine sitzen.
In Tokio war es aber, glaube ich, ein 2-2.
War echt ein 2-2? Ja. Da habe ich, glaube ich, schon mal ein 2-1er erlebt. Aber
also ich hatte ein 2-2. Your
mileage may vary. Es gibt auch relativ viele, also so gerade auf Social Media wird das gerne propagiert, dass der Bus eigentlich die angenehmere Situation ist, weil man wird halt direkt irgendwie an Ziele. Das ist dann aber auch so, und das hat man in Kumamoto auch sehr gut gesehen. Die Airport-Busse, die ich ja nicht genutzt habe, also ich habe keine Erfahrung in dieser Stadt mit denen, aber die fahren ganz einfach andere Ziele an, als die man mit der Bahn erwischt. Und auch teilweise alternierend und eigentlich... Ich hatte so das Gefühl, du kannst wirklich unglaublich viel erreichen. Und jetzt gucke ich mir das in Berlin an. Ja, da gibt es den Airport-Bus, der einen nach Potsdam bringt.
Der meistens leer ist.
Das kann
also
ich
wenn
vorstellen.
Ich den mal sehe, dann ist der leer.
Ja, okay. In Darmstadt hast du den Airliner, der relativ gut genutzt wird, aber der fährt halt auch, na gut, der nutzt aus, dass es keine vernünftige Bahnverbindung nach Darmstadt geht, also das ist okay. Da gibt es also auch keine Konkurrenz, aber du hast keine Möglichkeit zum Beispiel, oder nach meinem Wissen nach, mit einer Airport-Limousine von Berlin zum Zoologischen Garten zu kommen. Oder weiß ich nicht, wo sind die großen Hotels am Potsdamer Platz? Na gut,
das ja,
gut,
da hast jetzt den Fax.
Ja, da hättest du jetzt den Fax. Ich überlege gerade, was haben wir denn da?
Na jetzt? Gut, aber Alexanderplatz?
Alexanderplatz, ja, wobei ist das jetzt vielleicht keine Destination. Das Estrel zum Beispiel, das ja. gut zu erreichen.
Ja.
Da würde ich sagen, die Japaner, Südkoreaner, die würden da einen Bus fahren lassen, der da halten würde.
Ja.
Und das auch mit einer hohen Frequenz.
Ja.
Und dann wird es auch angenommen. Und das fehlt uns so ein bisschen. Und deswegen ist der Bus, der hat einen höheren Stellenwert in vielen asiatischen Ländern, ja, jetzt auch gehört an anderen. Ich glaube, in der Türkei soll er auch relativ hohen Stellenwert haben. Hatte Tolga mir, glaube ich, letztens mal erzählt. Und genau, und die Eisenbahn, also man hat einfach die Wahl. Und das ist echt schön. Und teilweise dann auch den Servicegedanken, In-Town-Check-In, das gibt es in Asien immer noch ziemlich viel. Hongkong, Kuala Lumpur, Taipei, Taoyuan, Seoul, Incheon, die haben alle die Möglichkeit, dass man in der Stadt seinen Koffer abgeben kann. In der Regel aber nur mit der jeweiligen Heimat-Airline, also oder den Heimat-Airlines. Ne? Leider nicht mit einer Lufthansa. Ne? Das verstehe ich dann persönlich nicht, weil wenn man Servicegedanken weitertreibt, dass es also einen Koffer in der Innenstadt zu loszuwerden und dann noch einen Tag über und nicht zurück ins Hotel gehen zu müssen, das ist das Wichtigste. Dann kann ich beim Abendflug immer noch die Stadt fast komplett nur mit meinem Handgepäck genießen. Mal davon abgesehen, dass man in jedem Bahnhof digital sein Gepäck loswerden kann, weil es Schließfächer gibt, die mit digitalen Schlüsseln ausgestattet sind. Also man hält seine Payment-Card daran, dann also so EasyCard oder Suica. Ist da alles völlig normal. In Deutschland braucht man in der Regel Bargeld. Und es ist teuer. das sind so Sachen. Man hat schöne Alternativen, kann sich aussuchen, was man möchte und je nach Budget nimmt man halt, was geht. Nicht in jeder Stadt, also Kuala Lumpur zum Beispiel ist, ich glaube, man kann den Airport Express da nicht vermeiden oder es ist zumindest sehr teuer.
Ich habe ein Taxi damals genommen nach Malaysia rein, wir haben 15 Euro gezahlt für die anderthalbstündige Autofahrt.
Ja, gut.
Da kannst du jetzt als Europäer nicht
als,
meckern.
Ja, ja, aber als jemand, der dort lebt, ist ja, das natürlich. Ja,
natürlich, da ist das ein ganz Preis. Anderes Geld, ein ganz anderer Wert, aber also wenn aus unserer Perspektive war es ein No-Brainer, das Taxi einfach zu nehmen.
Ja, aber anderthalb Stunden klingt schon nach ziemlich viel. Also die
ja, sagen wir mal ein bisschen mehr als eine Stunde, sind wir gefahren wegen Stau dann auch noch ein bisschen länger als gewesen. Aber eine Stunde brauchst du auf jeden Fall.
Der Airport Express ist ziemlich fix.
Ja, der soll sehr schnell sein, ja.
Ja, also das sind Siemens-Garnituren. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Typ das genau war, aber die sind auch in Europa unterwegs. Nur mit einer besseren Klimaanlage natürlich. Ne? Also eine Klimaanlage, die über 35 Grad funktioniert.
Klimaanlage, ein Segen.
Ach ja.
Ja. Wir sind fast am Ende. Ich würde sagen, vielleicht machen wir noch so eine kleine Quickfire-Runde, wo du mal vielleicht noch so dein Top-Lieblingsflughafen, deine Top-Airline und vielleicht auch als digitaler Passagier auch deine am besten digitalisierte Fluggesellschaft hier mal mitteilst.
Oh weia. Oh weia. Top-Flughafen ist Changi.
Okay, der war einfach, ja.
Ja, Seoul Incheon ist technisch sehr, sehr beeindruckend, also was da an Display-Techniken rumläuft. Aber sie haben auch Wi-Fi 6E und mittlerweile im Terminal 2 auch in den Altbereichen. Sie haben also das WLAN umgestellt. Ich kenne keinen Flughafen, der Wi-Fi 6E hat sonst, aber ich teste das jetzt auch nicht an jedem Flughafen, muss man dazu sagen. Wenn man aber bedenkt, dass die WLAN-Installationen, das ist alles noch relativ neu von den großen Herstellern. Also ist schon faszinierend. Beste digitalisierte Airline. Ich habe mein Handy gerade nicht hier, sonst würde ich die Apps angucken. Ich fürchte fast eine europäische
Airline. Ja, ich würde jetzt auch so drüber nachdenken, die asiatischen, die ich kenne, da würde mir jetzt auch keine einfallen.
Nee. Also doch Singapore Airlines vielleicht. Also die sind aber sehr auch international.
Nicht so, ich finde die auch nicht so geil.
Nee, das also man muss sich ja erstaunlich oft einloggen und die haben KI-Agenten da rein integriert. Und ich mir denke, du kannst dann anfragen, mit wie vielen Meilen, wo irgendwelche. Ich habe das kurz ausprobiert und dachte mir, das hättet ihr euch sparen können. Aber sie haben damit experimentiert. Warum, weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin jetzt auch lange nicht mehr Cathay geflogen. China Airlines, ich weiß es nicht. Ich würde, glaube ich, eher zu, also von denen, die ich fliege, ist Korean Airlines. Ich kann halt nur sagen, China Eastern ist nicht schön.
Aber ja. Korean ist ein guter Punkt, weil das auch, wenn du fliegst, ist die ganze Informationsversorgung auch so über die App, so was den Flug und so angeht, auch finde ich ganz gut umgesetzt. Ja.
Das hat
gut funktioniert. Wenn du Asiana fliegst, dann hast du da wieder das Problem, dass du ein Formular ausfüllen musst, wie beim Bürgeramt, über deine Persönlichkeit, über deine persönlichen Daten, weiß ich was alles, bis du da mal irgendwann dann dich einloggen kannst. Das ist bei Korean ja auch anders.
Ach, da fällt mir gerade ein, also was sind wir wieder bei dem schlechten Beispiel. Bei China Eastern musst du halt teilweise deine Passnummer angeben und die Ticketnummer. Und ich meine, der PNR heißt der, ne? Ja. Der sechsstellige Code, der sollte ja eigentlich reichen. Und die Ticketnummer, die habe ich halt einfach nicht zur Hand in der Regel.
Viele wissen ja vielleicht auch gar nicht mal unbedingt, was ist jetzt damit gemeint, was ist damit gemeint.
Ja, das ist ja nochmal, manchmal ist ja schon das Problem, dass man nicht weiß, was ist denn eigentlich der erste und der letzte Name, weil das ist ja in Asien umgedreht. Und das macht es ja auch schwierig, ja. Aber also dass ich meine Passnummer und meine Ticketnummer angeben muss und dann noch das Flugdatum und vielleicht noch die Flugnummer, das ist bei China Eastern wirklich sehr anstrengend, wenn man mit denen fliegt und dann seinen Flug checken will. Also mir fällt jetzt tatsächlich in dem Bereich, da gibt es Defizite. Vielleicht liegt es an der Sprachbarriere, weil es ist tatsächlich nicht so üblich, dass alle gut Englisch lernen. Also wenn du in Taiwan bist, dann ist das Englisch hervorragend. Die sind einfach schon lange durch ihre IT-Industrie darauf vorbereitet. Die Japaner haben sich auch, also wenn ich das jetzt mit vor 10 Jahren vergleiche, mittlerweile kann man sich echt gut in Englisch verständigen und mittlerweile auch weiter außen. Ich kann mich noch erinnern an Nachrichten, dass Japan irgendwie, ich glaube Fukuoka war das, wo sie vor 12, 15 Jahren gesagt haben, sie müssen jetzt an die Shinkansen-Bahnhöfe Leute bringen, die auch ein bisschen Englisch sprechen können, weil die Touristen langsam die Stadt entdecken. So in dem Sinne. Das hat sich alles gebessert. Südkorea sieht auch ganz gut aus. Ich war jetzt in Shenzhen ein bisschen überrascht. Das war nicht so einfach, auf Englisch zu kommunizieren mit den Leuten da. Also auch da natürlich sofort die App gegriffen und dann Übersetzung und so. Aber nicht so wie dann, aber man sieht auch wenige Touristen, muss man so sagen. Also kein Vergleich zu Kyoto, wo man fast keine Japaner mehr sehen kann. oder Shibuya, was ich so vermeide, weil das ist, macht auch keinen Spaß mehr. Also wenn ihr Japan besucht, dann besucht ihr ein bisschen die anderen.
Ist auch mein Tipp von einmal Japan. Guckt euch Tokio von mir aus an, aber sonst, nehmt den ganzen anderen Blödsinn da nicht mit. Sucht euch über die ruhigen Ecken aus.
Und die fördern das, glaube ich. Hatte ich gelesen, dass Japan Airlines und ANA einen fördern, wenn man nicht in Tokio landet als Schluss, als Destination. Und ja.
Und deine Lieblingsfluggesellschaft, zumindest jetzt im asiatischen Raum?
Die ich lange nicht mehr geflogen bin. Also EVA fand ich tatsächlich immer sehr geil. Das ist auch schon lange, deren Business Class hatte ich mal ausprobieren können vor ungefähr 10 Jahren. Mit Meilen. Schon geil, aber auch die Economy ist gut. Und das muss man dazu sagen, in der Regel ist die Economy, gerade weil man auch gutes Essen bekommt, also kommt auf die Airline an, aber manchmal kriegt man in der Economy bei guten asiatischen Airlines besseres Essen als in der Business Class. Continental, muss man dazu sagen. Also Business Class, Europa, das Essen. Manchmal, es sieht schick aus. Da hat man dann irgendwie Meeresfrüchte und so, was man halt so klischeeweise raufpackt, damit das gut aussieht und nach hoher Qualität. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt Lufthansa oder KLM oder British Airways mir gute Instant-Nudeln in der Business Class liefern würden, dann wäre mir das, glaube ich, tatsächlich eher den Preis wert. Auch wenn man dann nur Euro-Business-Plätze hat. Ja. Also es muss nicht immer fancy Essen sein, das ist jedenfalls meine Sache. Ja. Sondern es muss einfach gutes Essen sein.
Ja, also das kann auch gutes Comfort Food.
Hausmannskost, das kann auch sein. Ja. Und ich glaube, darüber freuen sich dann auch die Leute eher. Ich heiße bei IT, wenn es auch häufiger erlebt. Dann bemühen sich die Hersteller im Ausland wirklich ein tolle Restaurants zu schicken. Aber was möchte ich in was kennen wir nicht? Ja, das ist das Onigiri frisch aus dem 7-Eleven. Schickt uns doch dahin.
Ja.
Ja, und lasst uns erleben, wie man eins runterreißt, dann zwei raus und dann drei raus. Das ist ein Erlebnis. Da muss ich kein fancy Essen haben. Ja. Also das ist, aber vielleicht bin ich da ja auch anders. Vielleicht seht ihr das auch anders. Ich finde leichte, bekömmliches, aber lokales Essen finde ich viel spannender, auch für die Leute, die halt nicht dort sind, sondern jetzt beispielsweise die Gäste sind, die also touristisch oder Business rübergekommen sind, als jetzt irgendwie fancy Seafood.
Ja. Also ich bin da voll bei dir. Kann ich absolut nachvollziehen. Vielleicht, was man ja auch noch, also offensichtlich können wir hier noch auch wieder zig Stunden weiterreden. Alleine, was du hier so ein bisschen jetzt ja auch mit Meilen oder so angesprochen hast, ist ja auch so was, worüber wir uns ja auch ganz gut so von Anfang an verstanden haben, weil du da ja auch ähnlich unterwegs bist, so wie ich, der auch, also machst ja, bist ja auch vor allem auch nochmal so ein Hotel-Crack. So, bei mir geht's ja eher dann so um die schönen Hotels, oder du bist ja so, guckst ja auch schon sehr ins Detail, so kann man auch mal einen richtig guten Deal, irgendwie nochmal so ein günstiges Hotel, was so eine gute Standardkette ist und so rausholen. Und auch bei den Flugmeilen und so bist du ja auch viel unterwegs und guckst ja da, also ich glaube, da könnte man jetzt vielleicht nochmal eine extra Episode draus machen, weil wir hatten ja auch schon mal eine.
Wobei ich da betone, die Meilen sind für mich eine Reserve für den Fall, dass irgendwas schief geht. Und es geht immer irgendwas schief. Also nein, spannend. Das stimmt jetzt nicht. Aber gerade wenn man in Asien unterwegs ist, dann muss man halt mit, nicht Tornados, Taifun oder wie ist das richtige Wort, Zyklone. Man muss Zyklonen rechnen und das haut einem halt die Planung und deswegen ist es ganz gut, ein gefülltes Meilenkonto zu haben bei einer Fluggesellschaft, die dann hoffentlich auch einem kurzfristig noch Flüge anbietet. Es ist ja mittlerweile so, dass die oft nur noch langfristig angeboten würden, dass es sozusagen diese Service-Sache ist verloren gegangen bei vielen Fluggesellschaften. Aber so sehe ich das halt hauptsächlich. Ja. Das ist auch der Statusgrund, den ich versuche zu erreichen. Das ist auch eher zweiter Koffer natürlich. Aber auch, dass man im Falle eines Falles nicht strandet oder zumindest mehr Auswege bekommt. Das ist natürlich unfair, muss ich gar sagen. Also jemand, der jetzt touristisch unterwegs ist und vielleicht seinen Jahresurlaub macht mit seiner Familie, ist natürlich nicht schön. Ja, sondern, dass es da sowas wie Stammkunden gibt, die anders behandelt werden.
Ich hatte das mal auf einer bei meinem vorherigen Arbeitgeber, da waren wir auf einem kleinen Redaktionstrip, sind nach Hause geflogen und dann ist der Anschlussflug von Frankfurt nach Berlin gestrichen worden. Ich war der Einzige, der einen Status hatte. Und wir haben gesagt, Herr Fink, Sie können auf jeden Fall auf die Warteliste setzen. Sie kriegen bestimmt heute noch ein Ticket. Aber ich glaube, Ihre ganzen Kollegen, die sollten sich über die Bahn setzen.
Ja,
das ist schon ein bisschen bitter dann.
Ja, also da hätte ich mich dann auch schlecht gefühlt. Also ich hatte es mal erlebt, das war eine Verbindung Seattle nach San Francisco. Der Flieger kam zu spät rein und die Amis kamen an dem Tag auf die Idee, nur noch Amerikaner durchzulassen. Also der Rest durfte warten in Seattle und dann habe ich natürlich meinen Anschlussflug verpasst. Und neben mir waren welche, die sind aus Indien angekommen, die haben einen richtig langen Anflug. Oh. Und ich mit meinem Status habe dann den letzten Flug über Portland mit einer kleinen Propellermaschine und dann nach San Francisco bekommen, während die einen Tag extra warten durften. Ne? Das ist schon bitter. Also das System ist da ein bisschen ungerecht. Vor allen Dingen, ich glaube, Familien, wo ich jetzt sagen würde, das kann man bevorzugt behandeln, werden da auch nicht bevorzugt behandelt.
Ich glaube, da könnte man auf jeden Fall nochmal eine Spezialfolge draus machen. Also, wenn ihr daran Interesse habt, lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Sonst ist Andy aber auch ein guter Tippgeber. Also, über Andy bin ich auf eSIMS überhaupt erst gekommen.
Das ist doch mein IT-Alter.
Ich alter Mann, hab sowas technologisch Fortschrittliches, das habe ich noch nie gesehen.
Ich finde faszinierend. Also, der Berliner Flughafen hatte jetzt auch eine eSIM-Partnerschaft. Und wer war es noch? Condor?
Ja.
Ich hatte darüber geschrieben, weiß ich nicht, zwei Wochen bevor die ihre Pressemitteilung rausgeschickt haben. Ich mir denke, was, wie, euer ESIM-Partner hat das groß announced, dass ihr jetzt mit Condor und mit BER zusammenarbeitet und ihr schickt die Pressemitteilung zwei Wochen später raus, dass ihr jetzt mit denen zusammenarbeitet. Weil ich mir denke, ja, gut, aber gut, das sind Details. Ich frage mich da ganz ehrlich auch, wer das findet. Also, wenn es in der App drin ist, okay, dann kann man das vielleicht ganz gut finden. Also bei KLM ist das auch ziemlich stark integriert. Ob man aber auf der Flughafen-Webseite des BER aktiv nach einer eSIM sucht oder das dann
auch findet. Das wäre auch das Letzte, wo ich nachgucken würde.
Ja,
ne? Ganz ehrlich, wann guckt man überhaupt schon mal auf einer Webseite von einem Flughafen? Also da guck ich, also ich gucke da nicht wegen Ankünfte und Abflüge.
Nee.
Da gucke ich deswegen nicht. Das Einzige gucke ich, wenn ich also den Flughafen nicht kenne, dann gucke ich mal einmal so, was gibt's denn da für Restaurants, wenn ich da irgendwie Umsteiger bin oder so.
Ja, aber das machst du mit Google Maps.
Was gibt's für Shops oder so? Ja, ich gucke mal, um wenigstens einmal so eine Übersicht zu haben. Mhm. Das ist der einzige Grund, warum ich auf Flughafen-Webseiten überhaupt unterwegs bin. Sonst, also habe ich keinen Grund, da überhaupt nachzusehen.
Das habe ich jetzt bei asiatischen Flughäfen auch nicht gemacht. In der Regel guckt man, ja, also die Beschilderung vor Ort ist meistens sehr gut. Aber die Webseiten sind nicht so doll.
Ja, meistens stimmt ich, auch wirklich schlechte Webseiten.
Kenn ich eine gute Flughafen-Webseite? Kennst du eine gute Flughafen-Webseite, die einfach Spaß macht, da drauf zu surfen und so weiter?
Nee, ne? Da ist Teletext noch besser wahrscheinlich als...
Teletext. Du bist viel zu jung für Teletext. Ja, nee.
Ich habe früher, als sowas noch wie Internet noch nicht so gab, ne, da habe ich immer Teletext von sämtlichen dritten Programmen durchgeguckt, was so auf dem Flughäfen abgeht, weil da hast du immer Abflug und Ankünfte gesehen im Teletext.
Stimmt.
Konntest du da immer schön einmal die ganzen Seiten durchblättern, war mal spannend zu sehen, was da so abgeht.
Guck mal nach, ob es das noch gibt.
Also Teletext gibt's an sich noch. Ja. Das wird irgendwie immer noch bespielt, aus welchen Gründen auch immer. Also irgendwie muss es noch Menschen geben, die sich das angucken.
Ja, naja, wahrscheinlich ältere, definitiv. Ja. Ich meine, man gewöhnt sich an Dinge und dann.
Aber meine Fernbedienung hat ja gar keinen Knopf mehr dafür.
Meine glaube ich auch nicht mehr. Ich komme glaube ich nicht mehr an Teletext.
Wisst ihr auch nicht, wie man da hinkommt.
Aber ganz ehrlich, mein Fernseher ist zwar, ich habe noch einen Fernseher zu Hause, der ist aber nicht ans Kabelnetz angebunden. Hm. Also ich empfange keinen Fernsehen, ich habe keinen lineares Fernsehen mehr. Also das Kabel ist noch dran und ich zahle auch noch die Gebühren da. Das musst du ja machen.
Naja, muss ja so
aber
oder so.
De facto lineares Fernsehen. Ja. Warum?
Ja, Fußball halt, ne? Auch dort einzige. Oder mal, also sonst, was gucke ich sonst irgendwas im linearen Programm?
Ich schweige jetzt aktiv.
Ja, gut, was da das kannst Thema du jetzt Fußball nicht mehr drehen. Angeht. Aber wir schweifen jetzt ja auch grundsätzlich ab. Also, ja. Ich glaube, wir können die Folge beschließen. Es sei denn, du hast noch. Irgendwas, was du loswerden musst. Insofern seid ihr gefragt, lasst gerne eure Meinung dazu da, was wir jetzt hier so von uns gelassen haben. Lasst uns gerne mal eure asiatische Lieblingsfluggesellschaft wissen. Eure asiatischen Lieblingssüßigkeiten von mir aus auch gerne. Und lasst uns vor allem gerne wissen, ob ihr hier nochmal einen Anschluss in irgendeiner Art und Weise zu hören wollt. Das wollen wir das auch noch aufmachen.
Genau, wir essen jetzt noch Sorbet-Gummy.
Die fand ich ja nicht so geil, ne?
Ach ja, stimmt, du machtest die ja nicht.
Aber ich nehme die trotzdem, also so ist ja nicht.
Alle, die ich bisher damit getestet habe, fanden die faszinierend, weil die haben so einen Crunch dabei draußen.
Jetzt habe ich die schon für dich vorgecrunched. Wie Baiser und ich hasse Baiser.
Und das ist so mein Highlight dieses Jahr.
Komisch. Die schmecken geil, aber es ist komisch. Nee.
Ja. Damit schließen wir dann, glaube ich.
Ja, also, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, lasst eure Kommentare da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann auch gerne ein Abo hinterlassen und bewerten. Also, ihr wisst, ihr habt wieder viel zu tun.
Die klassische Sprüche.
Die Hausaufgabenliste, die ist lang. Es sei denn, ihr aber einmal machen und man hat weniger zu tun. Das ist mein absoluter Geheimtipp.
Das ist so
also, schlimm. David, macht's gut.
Ciao.